Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Alle Zweitrunden-Matchups sind mittlerweile gestartet. Eins ist fast schon wieder durch. Minnesota spielt die beste Defense seit den Bad Boy Pistons. Minus Körperverletzung. Denver, der Champion, steht vielleicht vor dem Aus. 0-2 nach zwei Heimspielen. Jokic wirkt wie ein normaler Center. Bei den Knicks fällt leider der nächste aus. Man diskutiert über die Refs. Es gab zwei Rutschen. Um das Ganze mal zusammenzufassen. Alles, wirklich alles ist dabei. Und auch dabei ist der, im Gegensatz zu meinem guten Freund Jamal Murray, niemals unbeherrschte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und ja, harter Einstieg ist natürlich Jamal Murray, mein persönlicher Favorit mittlerweile. Ich glaube, er ist mittlerweile fast mein Lieblingsspieler geworden, weil ich ihm einfach so gern zuschaue.
Nach dieser Serie jetzt aber dann nicht mehr.
Immer noch. Ich bin eine treue Seele, wie wir ja seit Jahren feststellen.
Ja.
Go Bulls und so. $100,000 Strafe, ne? Kein Spielsperre, nachdem er ja erst dieses, so, ich meine, ich fand es nicht, er mal ganz kurz so, überkam es ihm das Money Sign Richtung Refs und dann hat er halt ein Heatpack Richtung Spielfeld geworfen. Ich lache jetzt, es ist natürlich schon durchaus gefährlich, weil halt da auch sehr, sehr große Leute unterm Korb waren und nach einem Defensiv-Rebound oder nach einem Rebound gegangen sind, Richtung Rebound gegangen sind. Hast du mit einer Sperre gerechnet? Ich nehme mich ehrlich gesagt nicht, weil dafür, wenn du jetzt Murray sperrst, ist die Serie ja fast durch eigentlich.
Ja, das ist im Wesentlichen auch der Grund, warum ich nicht damit gerechnet habe. Auch wenn ich finde, es wäre in dem Spiel einfach eine Ejection wert gewesen.
Ja.
Vielleicht haben sich die Refs da auch gedacht, der ist so schlecht, das macht sowieso keinen Unterschied, den brauchen wir jetzt auch
das
nicht rausstellen.
Gemein.
Ja, aber es ist ja so.
Aber
ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie ihn nachträglich suspendieren würden.
Ich meine, es hat sich auch komplett hochgeschaukelt. Es war ja so, ich glaube, so diese Physis der Wolves, oder was heißt, ich glaube, offensichtlich setzt sie den Nuggets ziemlich zu und Murray vor allem. Und gerade in der Szene sah es auch so ein bisschen aus, als wäre Towns schon mit einem ordentlichen Travel durchgekommen. Also zumindest konnte man es meinen. Und dann war es so der Moment. Aber wie gesagt, ist keine Rechtfertigung, ne? Keine Rechtfertigung.
Aber ja, es war halt so einfach Kindergarten. Also auch voll unter seiner Würde. Unter der Nuggets-Würde. So einen Scheiß kann man einfach weglassen, komplett.
Ja. Aber jetzt, er muss $100,000 zahlen, darf spielen in Spiel 3. Und dann schauen wir mal, was in Spiel 3 so passiert. Wir werden später noch genau über die Serie sprechen, weshalb die Nuggets mit 0-2 zurückliegen, nachdem sie zweimal zu Hause gespielt haben. Und ob die Wolves jetzt Titelkandidat Nummer 1 sind. Was uns jetzt auch direkt zu unserer ersten und einzigen Werbeunterbrechung heute bringt, denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten, wir haben es schon ein paar Mal gemacht, könnt ihr euch auch die Championship Odds anschauen und auf den Champion wetten. Und da ist es ganz interessant, dass die Buchmacher die Minnesota Timberwolves mittlerweile ligaweit, playoffweit auf Platz 2 sehen. 3,8 ist die Quote, an 1 in die Celtic mit 1,95. OKC mit 8, Dallas mit 12, Denver nur noch eine 15er-Quote, die Knicks eine 15er-Quote, Vollständigkeit halber die Pacers mit einer 60er-Quote und die Cavs mit einer 150er-Quote. Ich denke, da ist nicht so wahnsinnig viel zu holen. Ich habe mich auch ein bisschen dabei ertappt die letzten Tage oder gerade so schon nach Spiel 1, aber jetzt auch nach Spiel 2 nochmal mehr, weil wir wissen ja, Rudy Gobert war nicht dabei und die Defense sah jetzt irgendwie nicht schlechter aus. Habe ich mir schon überlegt, okay, ist das jetzt wirklich, ist Minnesota... Oder für mich ist Minnesota bis jetzt so das überzeugendste Playoff-Team. Einfach auch, weil sie zwei komplett unterschiedliche Teams dominieren. Okay, ist das jetzt, werden die Minnesota Timberwolves tatsächlich NBA-Champion? Und irgendwie, ich würde es nicht ausschließen. Oder wie würdest du sie einordnen? Und wo siehst du dann die Celtics im Gesamtkontext?
Also, man muss auf jeden Fall ganz klar unterstreichen, dass die Timberwolves bisher das beste Team in diesen Playoffs sind. Also mit Abstand am überzeugendsten. Und das ging also erst ein Matchup, wo alle dachten, das ist schwierig für sie, wo sie in der Regular Season echt Probleme mit hatten. Den haben sie den Arsch versohlt. Jetzt geht's gegen den amtierenden Champion. Und ich meine, das erste Spiel war knapp, aber im zweiten haben sie auch dem amtierenden Champion komplett den Arsch versohlt und halt historisch unfassbar gute Defense gespielt, also wirklich auch auf eine Art und Weise, wie ich sie noch nicht oft gesehen habe, wenn überhaupt. Also das war schon unfassbar gut. Und was sie bisher halt schaffen, auszuräumen, so was man in der Regular Season an Zweifel haben konnte, ihre Offense war in der Regular Season einfach nur durchschnittlich. Die ist in den Playoffs bisher richtig gut. Sie ist sogar die beste von allen. Das ist halt der Schritt, bei dem ich noch am ehesten unsicher bin, ob sich das erhärten lässt, also auch in den nächsten Runden, ob das quasi über über 4 Runden gegen dann insgesamt 4 ja wahrscheinlich ziemlich gute Teams, gegen die man spielen muss, um Meister zu werden, ob das so bleiben kann. Weil ich da schon denke, irgendwie diese nicht so wahnsinnig synchrone Defense, die Suns gespielt haben, mit nicht wahnsinnig viel Ringschutz, die kamen ihnen eher entgegen. Auch die Art von Defense, die die Nuggets spielen, die einfach keine Antwort auf Edwards haben, die aber auch keine echte Rim-Protection haben, gerade wenn Gordon halt weiter draußen gegen Towns verteidigen müssen. Das kommt ihnen schon ein bisschen entgegen und damit können sie auch ein bisschen das kaschieren, was offensiv bei ihnen manchmal nicht so gut läuft. Gleichzeitig halte ich jetzt auch nicht, also glaube ich jetzt auch nicht, dass es irgendwie einfach nur Hot-Shooting oder so, sondern ich glaube schon auch, dass sie halt smarter spielen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und dann muss man schon sagen, wenn sie das jetzt weiter durchziehen können, dann sehe ich absolut auch die Chance, dass das das beste Team ist und dass sie Meister werden. Ich bin, also für mich ist wirklich so die eine Sache, wo ich mir noch nicht so sicher bin, klappt das mit der Offense weiterhin so auf dem Level? Fallen die Würfe, wie sie fallen? Also jetzt auch gegen Denver in Spiel 2, wo dann auch ein Alexander Walker 4 von 7 von draußen trifft und so. Das kommt halt schon gut, das kommt ihnen sehr gelegen, aber es ist halt auch, man kann ja auch wirklich nicht sagen, dass sie die Spiele knapp gewinnen, sondern überwiegend ist es ja schon deutlich. Und von daher, die haben sich jetzt über 6 Spiele echt angekündigt, muss man sagen. So, das ist ein absolutes Top-Team und bisher das Team, wo man am ehesten sagen muss, die haben sich in den Playoffs am besten präsentiert. Heißt nicht unbedingt immer, dass es am Ende dann auch das Team ist, das Meister wird, aber sie sehen auf jeden Fall aus wie ein Team, das Meister werden kann.
Ja, sie ziehen halt irgendwie aus ihrer Defense sehr, sehr viel Energie für die Offense, habe ich so den Eindruck. Und also ich finde es schon, also wir haben ja vorab auch drüber gesprochen, so Denver's Defense waren wir ja beide gespannt, weil sie tendenziell Verteidiger hätten für Edwards, der jetzt in Spiel 2 nicht mehr so heiß war, aber trotzdem halt immer noch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und das sind alles Faktoren, die du angesprochen hast, defensiv. Trotzdem machen sie halt mehr oder weniger dort weiter, wo sie gegen Phoenix weitergemacht haben. Und deshalb habe ich auch eingangs gesagt, sie spielen gegen 2 komplett unterschiedliche Teams. Und sehen extrem gut aus. Und deshalb, das macht mich auch optimistischer, also beziehungsweise also aus Wurfsicht jetzt. Aber ich bin wirklich sehr gespannt. Jetzt, wenn sie jetzt natürlich Spiel 3 verlieren, ist ja erst Nacht auf Samstag, ne?
Ja.
Wenn sie Spiel 3 verlieren, dann ist es wieder ein bisschen knapp. Und dann ist Denver vielleicht wieder in der Serie, also Momentaufnahme natürlich. Aber ich sehe sie auch eben, wie gesagt, bestes Team der Playoffs. Und irgendwie, sie haben eine gute Balance momentan. Edwards hat in den Playoffs echt nochmal eine Schippe draufgelegt und Towns hat auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Das ist halt, finde ich, ein sehr, sehr entscheidender Faktor und zwar nicht nur offensiv, sondern ich finde eben auch defensiv und damit sind sie besser ausbalanciert und ich finde sie momentan sehr, sehr rund und sehr, 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 sehr eklig zu spielen.
Auf jeden Fall und es passt, dass sie da jetzt im Moment dann quasi als der Favorit im Westen angesehen werden. Ich würde allerdings ehrlich gesagt auch OKC mit 8 nicht komplett. Sieht auch gut aus.
Ja.
Von der Wettkante stoßen.
Oh.
Ja, genau. Der ist mies. Also, ja. Ich entschuldige mich dafür, aber das ist auch ein auch durchaus schön. Reifes und ziemlich gut ausbalanciertes Team, wo ich erstmal sehen will, dass die jemand so richtig vor Probleme stellt.
Ja, und Boston, ich meine, Boston wurde jetzt noch nicht richtig geprüft irgendwie, auch in 6 Spielen bis jetzt.
Das ist halt das Ding. Deswegen war Boston immer die sicherste Wette von allen Einzelteams, weil ihr Weg in die Finals einfach, also nicht prädestiniert ist oder so, aber einfach leichter ist als in einer Conference, wo du 3 Teams vom Kaliber Denver, Minnesota, OKC hast, die wirklich alle unfassbar gut sind, muss man einfach sagen. Also auch wenn Denver sich jetzt über 2 Spiele nicht gut verkauft hat, wir wissen alle, dass das ein verdammt gutes Team ist. Wir haben es erst letztes Jahr gesehen. Ja. Und 3 davon in einer Conference, plus Dallas, plus die Clippers und so. Das ist halt, da ist die Stolpergefahr einfach höher als für Boston. Das heißt nicht, dass wenn dann die Finals losgehen, dass sie dann da zwingend auch haushoch favorisiert sein müssen. Aber sie sind einfach die smarteste Einzelwette, weil sie nicht vorher gegen 2 oder 3 von diesen Monstern spielen müssen, sondern halt gegen maximal 1.
Ja, und dann kannst du natürlich hin und her diskutieren. Vorteil, dass sie ausgeruhter theoretisch in die Playoffs gehen. Wobei, sollten sie gegen die Knicks spielen, wird es wahrscheinlich so oder so unangenehm. Aber im Vergleich zu den anderen. Oder wurden sie halt noch nicht richtig getestet. Und dann rennst du auf einmal halt gegen eine Wand. Sei es jetzt Gobert, sei es Holmgren, sei es Gyrgios Alexander, wer auch immer da dann ist. Und dann musst du dich erstmal darauf einstellen. Das ist natürlich immer so ein bisschen im Vorhinein schwer zu sagen. Aber ich glaube auch, also Boston passt momentan so an 1 und dann die Westteams, die haben es halt einfach ein bisschen schwerer, aber sehen alle sehr gut aus. Die ganze Geschichte ist wie immer natürlich ohne Gewehr. Und bevor wir weitermachen, hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und jetzt kommen wir zu zwei Teams, die wahrscheinlich mit der Meisterschaft, ist jetzt ein bisschen gemein, ne, weil wir sind erst in der zweiten Runde, aber jetzt so mit der Titelvergabe nicht wirklich was zu tun haben. Und wir sprechen jetzt direkt drüber, einerseits aus aktuellem Anlass, andererseits, weil die Serie direkt kommende Nacht weitergeht. Das heißt, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, beziehungsweise die Halbwertszeit unserer großen Ergüsse ist jetzt nicht allzu groß. Deshalb starten wir mit Pacers-Knicks, Knicks-Pacers. Erste Nachricht, Mitchell Robinson, Stressreaktion im Knöchel. Ich weiß nicht, treffender wurde für mich noch keine Verletzung ausgedrückt. 6 bis 8 Wochen raus. Und wir haben ja gerade vorher schon drüber gesprochen, selten hat sich eine Verletzung so angekündigt. Also er kam ja schon früher zurück als erwartet nach seiner Knöchel-OP. Also es war ja mal Saison aus, dann hieß es, okay, eventuell kommt er zurück. Er kam rechtzeitig zu den Playoffs zurück. Aber durfte halt gleich richtig ran, hat sich dann nochmal verletzt am Knöchel, hat trotzdem weitergespielt, hat sich bewegt. Weiß ich nicht, wie Dirk Nowitzki heute, no offense natürlich an dieser Stelle, aber
Es trifft ganz gut. Er und Joel Embiid hatten auch 1-2 Spiele, wo sie sich gefühlt gegenseitig aufrecht gehalten haben, weil beide eigentlich genau, nicht so richtig konnten. Und dann sich auch, und dabei halt immer wieder so kleine Schläge versetzt. Also es war schon ein sehr
Es war so wie so ein Bud Spencer, Terence Hill Film, gab's noch mal einen, wo Bud Spencer auf einmal auf so einen ebenbürtigen Gegner getroffen ist. Und dann haben sie auch so hin und her getalkt und haben sie auch wieder so gepackt und dann hat immer wieder so ein Zeitlupenschwinger versetzt und dann ging's so ähnlich war das, glaube ich.
Ja, genau. Ja. In Family Guy gibt's auch gibt's auch so ein Duell. Aber ja, irgendwie sehr schade, halt auch eine weitere echt blöde Nachricht für die Knicks, die halt sowieso schon nur eigentlich nur 3 Spieler am liebsten einsetzen. Ja. Beziehungsweise, ich meine, in Spiel 1 haben sie ja zumindest Precious Achiuwa schon mal für 4 Minuten spielen lassen. Vielleicht werden sie im nächsten Spiel 5 jetzt, wo Robinson nicht dabei ist. Und sonst halt auch nur Deuce McBride, der wenig gespielt hat. Ich meine, der hat ja manchmal in der Serie gegen die Sixers mehr Minuten von DiVincenzo abgenommen. Gut, DiVincenzo war jetzt in dem Spiel richtig, richtig gut.
Ja.
Aber es gehen ihnen einfach irgendwann die Leute aus. Und da, ist halt echt bitter. Von daher, gute Besserung an Mitchell Robinson. Aber du hast schon richtig gesagt, es hat sich halt einfach wirklich angekündigt.
Ja, also genau, jetzt 6 bis 8 Wochen. Sollten sie in die Finals kommen, vielleicht kann er noch mal ran. Aber ich weiß nicht.
Kann er noch mal 40 Minuten?
Kann noch mal 40, ja, auf. Er hat sich so unrund bewegt und eigentlich nur am Humpeln gewesen und so. Und dann, war es jetzt soweit. Genau, auch von mir natürlich gute Besserung. Es wird ihn nie erreichen, aber es ist trotzdem nicht weniger von Herzen in diesem Sinne. Und Spiel 1, ganz kurz, war jetzt natürlich enger als erwartet irgendwie. Die Pacers haben irgendwie am Brett ganz gut gearbeitet. Die Knicks haben irgendwie nicht so richtig den offensiven Rhythmus gefunden. Jalen Brunson natürlich hinten raus wieder überragend. Vielleicht bringen wir die Kontroverse gleich mal hinter uns. Also ich hab dann irgendwie auch Artikel gelesen, wo es hieß, die Pacers war schon irgendwie ein bisschen bitter. Aber wenn wir jetzt drüber sprechen, über diese Calls, also der Kickball, glaube ich, von Neesmith ist unstrittig, war kein Kickball. Halt dumm, sie dürfen es nicht reviewen, die Refs. Also kannst du da nichts machen. Sie hätten es halt sehen müssen. Wobei ich gestehen muss, und ich stehe natürlich nicht so nah oder habe einen anderen Winkel als die Refs, als Zuschauer, im ersten Moment, so Bewegung Neesmiths plus dann halt, wie der Ball weggeflogen ist, sah es für mich auch im ersten Moment so aus, als wäre es ein Kickball gewesen. Wie gesagt, die Refs, es gibt da 3 Refs, die auch aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen, die es halt vielleicht hätten sehen müssen, sehen sollen, was auch immer. Dann die anderen Geschichten, die dann gereviewt wurden. Dieser Screen von Turner als Offensivfoul, soft, würde ich sagen. Soft.
Ja.
Trotzdem halt, es ist dann so, du callst ihn, du schaust ihn dir an. Im Fußball würde man jetzt davon sprechen, ob es jetzt wirklich so eine komplette Fehleinschätzung oder Fehlentscheidung war. Eine glasklare Fehlentscheidung. Sie haben dann gesagt, er hat quasi DiVincenzo nicht genug Platz gegeben, um sich zu bewegen. Also er ist quasi in ihn reingelaufen, hat sich dann hingestellt. Keine Ahnung, kannst du drüber diskutieren, aber es ist jetzt auch kein klares Ding. Und das andere war halt, ging halt weg vom Fuß von Nembhard, als Brunson dann austribbelt. War, finde ich, dann eine klare Sache. Und das Foul von Nembhard in der Deadball-Situation war auch klar, irgendwie. Oder findest du irgendwo noch einen Ansatz?
Nö, also ich suche auch nicht nach Ansätzen. Ich bin da mittlerweile einfach auch an dem Punkt, wo ich denke, dass es ist halt verschenkt, sich darüber aufzuregen. Das heißt nicht, dass wenn jetzt in der Situation der Pacers die Celtics gewesen wären, ich mich nicht auch darüber aufregen würde. Also das schon. Und ich finde, also gerade so mit diesem Moving Screen, da würde ich mich auch als Pacer tierisch drüber aufregen, weil, also natürlich gibt es im Regelwerk die Grundlage zu sagen, das ist illegaler Kontakt, nur du hast halt diese Aktion 40.000 Mal pro Spiel.
Ja.
Und es wird in 39.000 Fällen nicht gepfiffen. Und es dann 12 Sekunden vor dem Ende eines Game Ones in den Playoffs zu machen, das halt auf der Kippe steht, das ist halt einfach, es ist kacke. Also, und natürlich, also ja, in der Review, du musst ja dann quasi genug Beweise finden, um den Call zu overturnen.
Genau.
Natürlich findest du den nicht, weil im Regelwerk ist es ja okay, das zu pfeifen, weil es war ja dann quasi, also nach Definition ein illegaler Kontakt. Aber es ist halt einfach eine blöde Linie. Es ist, insofern würde ich da schon auch denken, oder beziehungsweise, wenn ich jetzt in der Situation wäre, würde ich mich benachteiligt fühlen. Aber gleichzeitig, es bringt halt gar nichts. So, es
das
geht
sowieso
jetzt ums nächste Spiel. Und deswegen
ja, weiß aber ich auch nicht. Wenn sie es ganz kurz, wenn sie es zurückgenommen hätten, die Entscheidung, hätten die Knicks auch genug Argumente gehabt zu sagen, ja gut, aber wieso nehmt ihr es zurück? Es ist ja irgendwie so regelkonform. Also laut ja, Regeln wäre es ja so. Kannst du uns, es wäre ein Soft Call, aber ihr habt ihn gemacht. Das heißt, in dem Moment, in dem sie das Foul pfeifen, ist es schwierig, was dran zu ändern. Aber wie du sagst, also Linie in der Situation, Timing nicht optimal, definitiv.
Ja. Der Part ist einfach frustrierend und also aus Pacers Sicht würde ich auch vor allem aus dem Grund ziemlich frustriert sein, weil sie, finde ich, eigentlich über weite Strecken sehr viel richtig gemacht haben in dem Spiel und eigentlich auch mehr ihr Tempo gespielt haben, den Knicks so einige Sachen weggenommen haben, die gerne machen und das Ding auch gut und gerne hätten gewinnen können. Und dann gab es halt eine komplett wilde Schlussphase und Tyrese Halliburton wollte nicht zum Korb gucken und Jalen Brunson hat halt komplett dominiert und irgendwie jeden Verteidiger, den er da hatte, hat er halt einen eingeschenkt, aber also trotzdem war das irgendwie am Ende so ein Ding, was Indiana gut und gerne hätte klauen können. Also es fühlte sich auch ein bisschen wie ein geklauter Sieg der Knicks an, sogar am Ende, fand ich, aber es ist halt so, es ist in den Playoffs leider so. Am Ende juckt es auch keinen mehr, es geht jetzt halt darum, irgendwie es in Spiel 2 dann noch ein kleines bisschen besser zu machen. Vielleicht fängt er Tyrese Halliburton auch an, ein bisschen mehr irgendwie sich einzubringen als mit 6 Würfen und keinen Freiwürfen und keinem Drive und überhaupt nichts, außer halt ein paar ganz guten Pässen. Aber
das ist schon ein bisschen mysteriös finde ich schon. Also wir haben ja über diese Verletzung gesprochen, aber mittlerweile ist es so lang her. Man weiß mittlerweile auch, Hamstring kann ewig dauern und man fühlt sich nicht so. Aber ich meine, es ist ja um den All-Star-Break rum war es, ne, die Verletzung?
Ja.
Und genau, also und er wirkt halt immer noch nicht wie er selbst. Kann wirklich gut sein, dass er halt verletzt ist. Oder es wäre halt mal interessant zu erfahren, vielleicht erfährt man es hinten raus, was wirklich war und was ihn dann wirklich eingebremst hat. Aber das ist schon, also gerade halt die Diskrepanz im Vergleich zum Saisonstart ist halt, oder der Unterschied ist so groß.
Auch die Diskrepanz im Vergleich zu TJ McConnell.
Ja, stimmt.
Der gegen Brunson war für mich das wahre Duell in diesem Spiel. Ja. Echt krass. TJ McConnell, der spielte also jetzt seit irgendwann im Lauf dieser Saison spielt er mit einer Aggression, die vorher auch nicht da war und ist halt auf einmal voll der dominante Scorer geworden.
Ja. Und hat auch so auch dieselbe Kontrolle wie Brunson eigentlich im Endeffekt. Ne? Wackelt sich dann so ein bisschen Richtung Ring durch und kriegt dann irgendwie noch so einen offenen Push-Shot oder übers Brett oder was auch immer. Ist halt so, ne? Er hat es unter Kontrolle, der TJ.
Irgendwie schon. Gleichzeitig wirkt es irgendwie, finde ich, mehr, als würde er dabei aufs Tempo drücken, während bei Brunson schon irgendwie so ein bisschen mehr dieses Methodische dabei ist.
Ja.
Aber kommt auf ähnliche gute Resultate. Vielleicht ist das Adjustment der Pacers einfach TJ McConnell starten zu lassen.
Ja,
nee, wobei, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, ich fand eigentlich, dass die Pacers ganz gut gespielt haben. Aber sie können halt Brunson nicht verteidigen. Sie können auch sonst nicht wahnsinnig gut verteidigen. Und die Offense muss halt schon übernehmen. Und sie war ja ganz gut. Also 117 Punkte in einem Playoff-Spiel ist ja nicht verkehrt. Und sie haben 52% aus dem Feld getroffen und so. Das läuft ja alles schon ganz gut, haben auch auf den Ball gut aufgepasst, hat halt am Ende nicht ganz gereicht. Unter anderem, weil sie den Kollegen Brunson nicht stoppen konnten, der einfach irgendwie ist der so ein bisschen auf einem Allen Iverson 2001-Run unterwegs. Mhm. Wenn Allen Iverson eine Bowlingkugel gewesen wäre.
Welche Rolle nimmt Josh Hart dabei ein?
Ja, da geht diese Analogie so ein bisschen kaputt. Aber wenn man halt sagt, so, sie haben das ist ein Team mit einem Star und ansonsten teilweise guten Rollenspielern, teilweise Leuten, die halt in erster Linie für Defense zuständig sind. Also die Knicks sind ein besseres Offensivteam als die Sixers damals, aber das sagt auch nicht viel. Weil
ja, Sixers waren kein gutes Offensivteam.
Genau, und damals gab es auch einfach keine guten Teams im Osten. Und sie haben sich da irgendwie dann durchbaldovert. Aber so, wenn man einfach sagt, so es gibt einen Superstar und es gibt einen Supporting Cast, der ihm in erster Linie zuarbeitet und die Offense wird aber schon sehr von der Creation eines Einzelnen getragen, dann da passt das so ein bisschen. Und ja, also 44 Punkte Spiele in Folge jetzt sind es, glaube ich. Mhm. Und im fünften davor hatte er 39, der Versager. Da fehlt einfach
irgendwas. Langsam rangetastet.
Es ist schon einfach wirklich ziemlich bemerkenswert, kann man nur immer wieder sagen. Ja. Und
das nach dem schweren Start halt auch, ne? Weil er hat ja die ersten beiden Spiele, hat er sich echt schwer getan gegen Philly.
Ja.
Und dann, ja.
Ja, aber jetzt, also ich meine, die Pacers haben halt auch einfach keine gute Antwort, außer sie können halt versuchen, Siakam auf ihn zu stellen. Aber ansonsten, also Nesmith, Nembhard und so, die so im 1 gegen 1 hat, kocht er die halt alle. Das ist
was
halt
schon so. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, weil die Pacers ja teilweise so ein bisschen so eine Fullcourt-Press ausgepackt haben und da halt Druck gemacht haben, gerade auch am Ende, als er den Ball da zum Beispiel knapp verloren hat oder verloren hatte, dann allerdings von Nembhard ins Ausging. Aber so
vor den Augen von Action Bronson übrigens, hast du ihn auch erkannt.
Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, ja. Also ich habe, der war gegen Philly war auch schon da.
Der ist sowieso immer im Madison Square Garden eigentlich. Ja. Sitzt da in Shorts.
Ja, natürlich. Ist ja warm im Garten. Ist ja eine heiße Atmosphäre.
Dr. Buckler war.
Ja. Nee, aber wenn sie, also so der so ein Druck über den ganzen Court von Nembhard, habe ich schon so den Eindruck, das kann ihn so ein bisschen zusetzen, weil dann sich vielleicht auch manchmal verkalkuliert mit seinem Dribbling, aber je näher Brunson den Ball dann an der Dreierlinie bekommt, desto schwerer wird es halt für die Pacers. Da wird's dann halt, da haben sie dann eigentlich wenig Möglichkeiten. Und sie haben es versucht, die Zone irgendwie dicht zu halten. Am Anfang hat irgendwie so halb funktioniert. In der ersten Halbzeit, glaube ich, 2 Offensiv-Rebounds oder nix. Das haben sie gut gemacht. Und irgendwann ist es dann halt so ein bisschen normaler geworden. Und wie gesagt, Josh Hart ist halt
45
Close-to-my-Layups. Auf jeden Fall. So, wie er spielt, das ist. Der muss doch als neutraler Fan hast du doch eigentlich schon, musst du da fast Spaß dran haben. Und ich möchte niemandem was aufzwingen. Hast du doch Spaß dran, oder?
In meinem Fall, ja. Also, es ist auch irgendwie, auch gerade wenn er dann irgendwie nochmal von draußen wirft, denke ich auch meist, aber dann geht er halt rein.
Ja.
Und alles andere, was er macht, irgendwie dieses, also wie gesagt, vor allem diese Coast-to-Coast-Aktionen. Die Art und Weise, wie er gegen 3 Leute irgendwie dann Rebounds holt,
ja.
Also gerade am offensiven Brett, es ist schon richtig krass. Also einfach auch so ein richtiger Klischee-Nick irgendwie.
Ja. Ja, vor allem, wenn du noch bedenkst, halt, also mit wie viel Energie er spielt und wie lang er spielt, ist immer wieder beeindruckend.
Dem Spiel auch wieder durchgespielt. DiVincenzo hat immer in 4 Minuten Pause bekommen. Ja. Der kann im nächsten Spiel mal ordentlich hochfahren.
Ja, schon.
Wichtigstes Adjustment.
Der kann jetzt 52 Minuten spielen im nächsten Spiel.
Vielleicht, ja. Könnte sein. Ja.
Vielleicht spielt einfach, selbst wenn es keine Verlängerung gibt, spielt er einfach noch weiter. Weil er muss reinholen. Aus Pacers Sicht, ganz kurz, ziehst du Mut draus, weil du, wie du gesagt hast, den nächsten paar Sachen genommen hast, weil du nah dran warst, weil du dir sogar einreden kannst, okay, wenn der ein oder andere Call in deine Richtung gegangen wäre, hättest du das Spiel gewonnen und du hast noch Halliburton in der Hinterhand, oder ist es so das Ding, okay, scheiße, wir haben den nächsten die ein oder andere Sache genommen, Miles Turner, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, hat einen extrem guten Job gemacht, war offensiv kaum zu stoppen von den Knicks, hat vielseitig gescored, hat uns auch ein bisschen Rim Protection gegeben. TJ McConnell war sehr gut. Die Bank wird immer überlegen sein, einfach weil die Knicks ohne Bank spielen. Also was da die Diskrepanz angeht. Aber Obi Toppin hatte ein gutes Spiel. Jackson hatte ein sehr gutes Spiel, fand ich. Hat viel Energie gebracht. Und wir haben es trotzdem nicht gewonnen. Es ist so, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Vielleicht denken Sportler auch gar nicht so. Und das ist einfach nur ein Thema für uns.
Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall genug Ansätze, dass, also wenn man jetzt quasi Lernen daraus ziehen will oder beziehungsweise Rückenwind mitnehmen will in Spiel 2, gibt es eigentlich schon genug Sachen, wo man ansetzen kann. Also du hast viele schon genannt, die werde ich jetzt nicht nochmal runterbeten, aber ich fand unter anderem auch, dass Siakam im 1 gegen 1 gegen Anunoby ganz gut zurechtkam. Ist wertvoll zu wissen für den weiteren Verlauf der Serie.
Ja, ich fand's okay.
Er hat also schon überwiegend ganz gute Looks bekommen. Er hat dann nicht jeden getroffen. Aber
ja, aber das gehört ja auch dazu.
Viele, ich meine, er hat 50% seiner Würfe getroffen. Ja. Das ist ja jetzt nicht so schlecht.
Ja, aber ja.
Also ich denke halt vor allem, dass wenn Anunoby mit ihm beschäftigt ist, dann nimmt man ihm halt so ein bisschen diese Helper-Rolle, in der er eigentlich noch wertvoller ist. Und das fand ich eigentlich ganz gut.
Siakam sollte halt nicht an die Linie marschieren, ne? Weil da trifft er irgendwie im Playoffs fast gar nichts.
Ja.
Glaube ich, Warte, ich wollte es noch nachschauen. Red mal weiter.
Siehst du, dann ja. Schau das doch nächstes Mal einfach nach, bevor du mich dann aus dem Konzept bringst,
Keule. Ich hab's vergessen.
Das wäre einfacher für uns alle. Wie gesagt, ich finde, dass insgesamt die Pacers über weite Strecken wie das bessere Team aussahen. Und das hätte ich vorher nicht unbedingt erwartet, aber in dem Spiel wurde überwiegend ihre Pace, also ihr Tempo gespielt. Sie hatten irgendwie einen ganz guten offensiven Flow und haben überwiegend ganz gute Würfe bekommen. Die Knicks sind halt zu fünft oder zu sechst und die Pacers haben 2-3 Leute mehr, die sie reinbringen können. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass das über eine längere Serie auch ein paar Vorteile noch mit sich bringt. Aber ich meine, im Endeffekt, sie brauchen halt Halliburton, der jetzt also nicht aussieht wie ein vielleicht Borderline-Starter, sondern vielleicht eher Richtung All-Star. Dann können sie schon noch ein paar Spiele gewinnen in der Serie.
Ja, das ist halt, ich meine, das ist der große Hebel, den sie im Endeffekt haben, dass da noch was besser aussieht. Es ist halt nur, das ist halt, aber das war so ein bisschen meine Frage, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, du machst im Endeffekt alles, was du möchtest und am Ende funktioniert es trotzdem nicht. Genau, jetzt habe ich es. 46,7% Freiwürfe in den Playoffs.
Und wie viele?
Bei 4,3 pro Spiel.
Na gut, also es sind dann. Siehst du, wenn ich gut genug in Mathe wäre, würde ich dir jetzt sagen, wie viele das dann insgesamt
waren. Genau,
also es ist noch nicht die allergrößte Stichprobe.
Es ist nicht die allergrößte, aber aber es ist nicht gut, genau. Aber ja, wir sind, aber die Tiefe, gucken die wir, Tiefe, genau. Die Tiefe könnte irgendwann Thema werden. Also, na. Gut, damit, jetzt haben wir mir ist übrigens aufgefallen, dass Jim Boylan Assistant Coach bei den Pacers ist. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Wusstest du, dass es zwei Assistant Coaches mit dem Namen Jim Boylan gibt in der NBA?
Ja.
Sehr gut. Dann können wir damit
fortfahren. Aber mir fällt immer nur der Glatzkopf auf, aus alter Verbundenheit.
Selbstverständlich.
Damit zur letzten Nacht. Mavs Clippers. Ich hänge noch ein bisschen in der ersten Runde. Mavs gegen OKC. Wir hatten Bock drauf. Es war auch irgendwie ein gutes Spiel. Es ging irgendwann so ein bisschen dahin. Es war irgendwie lang eng und Luca humpelte sehr viel. Von Kyrie gab es nicht diese Explosion in der zweiten Halbzeit. Ganz kurz auch noch Shoutout an OKC, dass sie diese T-Shirt-Geschichte immer noch durchziehen. Weißt du, dass alle in derselben Farbe, beziehungsweise in OKC in blau und weiß sind. Das war irgendwie so eine Sache, so um die 2010er-Playoffs rum, also so in den Jahren.
Sag das mal dem FC Bayern.
Stimmt, alle in Rot.
Das meine ich nicht, sondern eher mit dem einen Buchstaben, der immer präsent sein muss.
Ist aber, ach so, egal. Ja, richtig.
Ne? Weil das, da wird es ja auch durchgezogen.
Da wird es auch durchgezogen, genau. Nein, aber ich fand, es fehlt mir immer so. Ich bin tatsächlich vor jedem Playoffs gespannt, vor der ersten Runde, okay, welche Halle kleidet sich komplett in einer Farbe und welche nicht. Und mittlerweile machen es wirklich kaum noch Hallen. Okay, sie ist aber, ne, hält die T-Shirts hoch.
Sozusagen. Und die Miami Heat.
Wenn sie denn dann irgendwann mal da sind, ne?
Ja, gut, aber dann finden sie auf ihrem Sitz ein weißes T-Shirt und dann ziehen sie das manchmal auch an.
Ja, es gibt ja auch die Tiere, aber die Leute ziehen es nicht mehr an.
Ja.
Wo ist die Verbundenheit mit dem Team? Was ist los? Was passiert?
Das ist einfach eine Aversion gegen T-Shirts. Ich weiß es auch nicht.
Kann natürlich auch passieren. Ja. Wir haben ja ein bisschen spekuliert, was so passiert. Dallas hat nicht so wahnsinnig viele Lobs gehabt in dem Spiel, ne?
Nicht genug, ja. Also ein paar waren ja irgendwie schon da, aber ich fand das OKC hat schon sehr, sehr diszipliniert dem Helper geholfen. Sozusagen. Mhm. Also wenn der Big irgendwie oben bei einem hohen Screen ausgeholfen hat, sie haben ja ganz häufig Luca und Kyrie geblitzt und da halt den zweiten Verteidiger hingeschickt, sodass dann eigentlich quasi der abrollende Gafford meistens einen Weg hatte, aber dann irgendein Wing stand ihm dann eigentlich immer im Weg. Also okay, sie hat das sehr gut gemacht, sich dann halt hinter dieser oberen Aktion zusammenzuziehen und die Zone so ein bisschen zuzumachen, sodass dann, selbst wenn das jemand war, der dann deutlich kleiner ist als Gafford, halt trotzdem einfach jemand im Weg stand, über den er jetzt nicht drüber springen kann, ohne da einen Offensivfoul zu begehen. Und ich glaube, das haben sie echt gut gemacht. Also das war sicherlich auch ein Augenmerk. Und ich meine, Gafford hatte ja trotzdem auch irgendwie seinen Impact, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so dieses, womit, also was man ja in einigen Spielen schon bei den Mavs gesehen hat, seit Gafford da ist, wo er halt einfach gefühlt irgendwie 12 Lobs reingedrückt hat und so dieses Play eigentlich kaum mehr jemand verteidigen konnte.
Und auf jeden Fall, und gleichzeitig hat es Lively auch so ein bisschen noch mehr rausgenommen. Ich finde, Gafford hat eben so halt durch seine Physis oder konnte seine Physis vielleicht noch ein bisschen besser ausspielen als Lively, aber der war jetzt für mich jetzt nicht so der Faktor offensiv, hat irgendwie mehr Probleme gehabt. Und Ja,
hat auch ein paar wilde Pässe gespielt, weil wo er nicht so ganz wusste, wo jetzt hin mit dem Ding.
Ja, weil OKC halt wirklich, also ich fand generell rund um die Zone haben sie es einfach, also es war schon so ein bisschen auch ein Gamble, eben dass die Schützen der Mavs halt nicht treffen, was gerade zum Beispiel im Fall von Josh Green sehr oft funktioniert hat, der aus der Ecke des Öfteren daneben geworfen hat. Tim Hardaway Jr. hat nicht getroffen, Derrick Jones Jr. hat mal getroffen, mal nicht. Also sie haben, also und das ist ja schon was du dir gegen die Mavs ausdenken kannst, weil man ja weiß, okay, das kann zwar ins Auge gehen, dann kannst du dich ja immer noch anpassen, aber es ist gleichzeitig, sind es halt eben nicht diese Knockdown-Shooter, bei denen du weißt, okay, die darfst du auf gar keinen Fall stehen lassen. Und OKC hat sich halt komplett auf die Zone konzentriert und hat da echt, wie gesagt, hat sich schon, wie du sagst, schön zusammengezogen und da gab es halt wenig Raum. Und da hat sich das schon sehr schwer getan, fand ich.
Ja, also zumal ja auch Luca über weite Strecken des Spiels eigentlich fast gar nicht in die Zone kam. Dadurch, dass halt dann irgendwie so dieser zweite Verteidiger da war, war der Weg für ihn halt schon steinig und er ist da halt nicht durchgekommen. Mir ist auch egal, wie viel davon jetzt irgendwie Verletzung ist oder so, weil es ist ja in jedem Spiel dasselbe, dass man da irgendwie dann über irgendwelche Zustände philosophieren kann. Wir wissen es ja nicht so genau, aber hier war jetzt einfach der Effekt, er kam halt nicht oft genug irgendwie in die Nähe und dadurch ist halt irgendwie so diese eigentlich mehr oder weniger zentralen Bausteine der Mavs-Offense haben sie damit schon ganz gut rausgenommen. Halt einerseits dieses Screen-and-Roll-Game und andererseits dieses auch Luca als ISO-Scorer. Einfach dadurch, dass halt häufig irgendwie ein Zweiter da war und das auch schon halt relativ weit oben. Und dann das, was offen war, wie du schon gesagt hast, irgendwie der passt dann in die Ecke. Aber die Mavs haben halt schon ein paar Leute, die eher shaky sind als Shooter. Und deswegen ist das genau der richtige Gamble, würde ich schon auch sagen. Also, beziehungsweise ist es nicht mal gar nicht unbedingt ein Gamble, weil es ja schon kalkuliert ist. Gut, es wird natürlich auch mal ein Spiel geben, wo Tim Hardaway dann nicht 0 von 4 wirft. Und ich meine, Josh Green hat ja sogar 3 von 8 getroffen. Also, das ist ja sogar ganz gut. Aber wenn das halt immer bedeutet.
Wer hat dann 8 genommen? Das sind ja nicht, also.
Ja, aber es ist
also
ja
trotzdem noch gegeben, sagen wir so. Ja, genau, nee, aber so ist, genau, haben sie
es ist nicht unbedingt die gewünschte Offense für Dallas.
Genau.
Und ich meine, unterm Strich war es halt auch einfach so, dadurch, dass Dallas halt auch insgesamt schon ein paar eher limitierte Offensivspieler hat, ist halt bei ihnen schon ganz klar in den Playoffs, Kyrie und Luca müssen halt schon Superhelden sein, damit sie dann gegen richtig gute Teams gewinnen können. Und in dem Spiel waren sie es halt einfach nicht. Also vor allem Luca war es nicht. Kyrie hatte ein paar ganz gute Phasen, aber war jetzt auch nicht, also bei weitem nicht mit dem Impact unterwegs, den er gegen die Clippers dann teilweise in den zweiten Hälften hatte.
Ja, weiß ja, aber es war schon, ich fand auch, es war auch OKC's Defense geschuldet, einfach weil sie halt wirklich viel Druck gemacht haben. Du hast das Doppeln angesprochen. Ich fand, Dallas hat dann teilweise versucht, die Picks noch höher zu stellen, also noch weiter draußen, dass dann vielleicht mal so ein bisschen mit Anlauf irgendwie gehen kann, aber es hat auch nicht so 100% funktioniert. Und ja, damit hat halt irgendwie keiner so richtig einen Rhythmus gefunden. Und trotzdem war es irgendwie, hat es dann eigentlich so diesen ganz großen Run. Also ich hatte so den Eindruck, Mitte, drittes Viertel gab es so eine Sequenz, die es so ein bisschen vorentschieden hat. Dallas war auf -2 dran, dann hat dort von draußen getroffen, dann hat OKC so ein 11-2-Run gestartet eben. Und das war so ein bisschen das Ding, wo es danach ist Dallas nie wieder richtig rangekommen. Und ich meine vorher, weil OKC hat ja auch so ein bisschen Probleme, in die Zone zu kommen und da zu scoren am Anfang. Und da ist der Wurf dann nicht so gut gefallen von draußen. Und so, sie mussten sich auf ihren Dreier konzentrieren oder fokussieren. Und der ist noch nicht so gut gefallen. Und dann war es halt relativ ausgeglichen dadurch. Und irgendwann ging es dann so dahin, auch weil OKC besser von draußen getroffen hat. Aaron Wiggins übrigens auch, fand ich, hatte in der Phase gerade am Anfang irgendwie eine ganz, ganz gute Rolle.
Ja, hat mir auch gut gefallen.
Was machst du jetzt aus dem Spiel? Ich meine, am Ende war es, ich glaube, ich weiß gar nicht, hat Jason Kidd schon mit fünf Minuten vor Ende schon
das war früh die
Bank geleert? Fall, ja. Also bei -22, glaube ich, aber es war echt sehr, sehr früh. Wahrscheinlich tatsächlich, da könnte ich mir schon vorstellen, auch so, im Wissen, Luca ist angeschlagen und so, und dann du kannst den großen, du willst den großen Run jetzt auch gar nicht mehr, weil, gut, du würdest ihn nehmen, wenn er käme, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, gerade, und dann möchtest du halt Körner sparen. Gerade auch bei Luca, bei Kyrie, den du wahrscheinlich auch noch mehr brauchst. Hast du was gesehen, wo du sagst, okay, das lief jetzt nicht für Dallas, aber grundsätzlich können sie es dann doch noch wieder so eng gestalten, wie wir uns die Serie im Vorfeld ausgemalt haben?
Ja, also ich glaube, dass sie auf jeden Fall Wege haben, um in die Serie reinzukommen. Eine Sache wäre, was sie gerade in der ersten Halbzeit, finde ich, ziemlich viel gemacht haben, war halt einfach, dass sie den Ball nicht, dass sie nicht gut auf den Ball aufgepasst haben. Und das ist gegen OKC grundsätzlich auch schwierig. Also das ist ja schon auch ein sehr aktives, aggressives Team, was so, also sowohl Ballhändler als auch dann Passer angeht. Also die generieren ja schon einfach extrem viele Turnover. Das ist schon über die gesamte Saison ihr Ding. Aber Dallas ist normalerweise halt auch ein Team, was sehr gut auf den Ball aufpassen kann. Und in diesem Spiel schwang das Pendel auf jeden Fall mehr zu OKC als zu Dallas. Also am Ende waren es 15 Turnover. Dallas macht, also hat da normalerweise weniger Probleme. Ich fand auch, dass die Defensiv-Rebound-Arbeit der Mavs teilweise ziemlich mies war, wo man vielleicht auch ansetzen kann und sagen kann, das müssen wir irgendwie schaffen, ein bisschen einzudämmen. Also okay, sie hatte 16 Offensiv-Rebounds und dadurch haben sie halt dann irgendwie auch dieses Possession-Game schon einigermaßen klar gewonnen. Waren auch viel an der Freiwurflinie. Gut, das kann bei einem Team mit Shea halt auch immer mal passieren, dass es dazu kommt. Aber ich fand einfach, dass Dallas insgesamt halt, ich will nicht sagen sloppy, weil über eine gewisse Zeit waren sie ja schon im Spiel, aber ich fand jetzt nicht, dass sie irgendwie so fokussiert gewirkt haben, wie OKC das getan hat. So ist dann vielleicht auch so, dass OKC jetzt irgendwie 10 Tage Pause hatte oder zumindest eine Woche und Dallas halt jetzt gerade echt eine hässliche Serie gespielt hat gegen die Clippers, muss man sagen. Also die ja schon auch häufig so ein bisschen Rockfight war. Und dass sie da sich jetzt vielleicht auch, also dann erstmal ein bisschen größeren Kulturschock haben, als OKC das hatte. Ich würde sie da jetzt überhaupt nicht abschreiben, aber unterm Strich ist halt hier einfach wirklich das große Ding. Luka muss besser spielen, Luka muss einen Weg finden, häufiger in Richtung Korb zu gehen, weil er von dort halt einfach viel bessere Offense für sich und andere generieren kann, als oben an der Dreierlinie. Ich meine, er kann natürlich auch mehr Dreier treffen als in dem Spiel, wo er 1 von 8 hatte. Das ist natürlich auch nicht so wahnsinnig gut. Aber das ist halt, gerade in diesen Playoffs ist dieser Wurf halt einfach nicht ganz so verlässlich. Und verlässlich ist eigentlich für Luka immer offensiv, wenn er halt einen Weg findet, mehr zum Korb zu kommen. Da müssen sie irgendwie dran ansetzen. Aber da hat natürlich OKC auch viel und gut dafür gearbeitet, das halt so schwer wie möglich zu machen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie der Konter aussieht.
Ja, also genau, das Klassische hat nicht so gut funktioniert. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, was problematisch war, dass PJ Washington relativ früh 3 Fouls hatte, also weil das natürlich, weil dann auf die Bank musste. Ich glaube, da gab es auch mal so einen ersten OKC-Run und da, ich hoffe jetzt kein Mist, ne? Aber also ich weiß auf jeden Fall, dass er auf die Bank musste. Und da hast du natürlich, das nimmt dir einerseits Möglichkeiten, es nimmt dir einen deiner besseren Two-Way-Player, es gibt dir eine Option, offensiv ihn in die Ecke zu stellen, jemanden, den OKC vielleicht auch freistehen lässt, vielleicht nicht ganz so gern freistehen lässt wie Josh Green, aber der vielleicht seinen Dreier besser treffen kann. Und das sind dann irgendwie so Kleinigkeiten. Wie ist halt die Frage, wie du Luka irgendwie besser ins Laufen bekommst, weil so Lou Dorts Druck hat schon Probleme bereitet. Du kannst dir natürlich auch aus Dallas Sicht, okay, kannst dir natürlich auch sagen, okay, Lou Dort hatte Foul-Probleme. Gehst du da noch mehr drauf? Ich meine, Luca kann auch noch mehr Fouls schinden, dass du Lou Dort dann vielleicht selber so ein bisschen früher ins Nachdenken bringst, ihn dann vielleicht auch ein bisschen oder in den Foul-Trouble generell bringst, dass er dann runter muss.
Ich fand aber in dem Spiel, dass also auch als Dort draußen war, es wurde ja keinen Ticken einfacher.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Also Shea hat ihn ja auch dann teilweise richtig gut verteidigt. Ja. J-Dub hat ihn teilweise J-Dub auch, richtig gut verteidigt. Also
auch starkes viertes Viertel von J-Dub, sorry.
Ja, genau. Der war, also da wollte ich auch noch drauf kommen dann irgendwann, dass der über 3 Viertel eigentlich gechillt hat und im letzten Viertel aber halt auch ganz schnell irgendwie die letzten Zweifel ausgeräumt hat, wer das Spiel gewinnt. Also ist ja auch über die Saison der im Schnitt der beste Fourth-Quarter-Scorer von OKC, er und nicht Shea, was ich immer ganz interessant finde, aber was auch dem geschuldet ist, dass Shea meistens, glaube ich, das dritte Viertel durchspielt und dann erstmal ein paar Minuten sitzt und J-Dub halt dann kommt und sein Ding macht. Aber naja, auf jeden Fall ist das halt, also ein Vorteil, den OKC halt einfach hat und der sich auch dadurch, finde ich, so ein bisschen gezeigt hat, es sind nicht nur 2 Leute, die halt so mehr oder weniger spielentscheidend oder offensiv entscheidend sein müssen die ganze Zeit, sondern es kann dann halt auch nochmal, also die Tiefe ist halt einfach ein bisschen was anderes. Und auch, also Josh Giddey war jetzt in dem Spiel kein Faktor. In der Serie davor war der aber auch richtig gut und hatte auch seine Phasen, wo er dann sogar teilweise mal ein bisschen übernehmen konnte. Und also sie sind halt einfach gerade offensiv auf mehr Säulen aufgestellt, als Dallas das ist.
Ja, und sie haben halt einfach wirklich ein paar Spiele, die du auch vielleicht mal für ein paar Minuten bringen kannst, die dann aber was geben können. Also auch wenn Cason Wallace dann irgendwie ein bisschen Luka verteidigt oder so. Aber dann hast du, das ist jetzt nicht, war jetzt nicht unbedingt der Difference-Maker, aber du hast halt in dem Fall jemanden, der hat dir ein paar gute Minuten gegeben und Gutes. Oder wie gesagt, Aaron Wiggins kommt rein, trifft ein paar wichtige Würfe, trifft ein paar gute Entscheidungen. Und so, da haben sie halt echt viele davon. Also eher Joe dann wieder mit einem Dreier und so. Und das, da hat Dallas natürlich nicht ganz so viel Auswahl und man spricht immer davon, so in den Playoffs brauchst du die Tiefe nicht so. Aber wenn du sie so verlässlich hast wie OKC, dann schadet sie ja auch nicht. Also dann
ja. Und frag mal die Nuggets, ob mehr Leute als fünf, ob sie das gerade cool fänden.
Ja.
Eine gewisse Tiefe ist schon gut. Und also es stimmt schon, dass sie im Schnitt ein bisschen weniger wichtig ist als in der Regular Season. Also das ist ja auf jeden Fall das Ding. Aber es ist trotzdem wertvoll, wenn du halt frische Leute reinbringen kannst, die nicht nur da sind, damit sie hoffentlich nicht vom Feld gespielt werden, sondern vielleicht auch ein bisschen eine neue Dimension reinbringen. So zum Beispiel Isaiah Joe ist halt einfach ein wahnsinnig guter Shooter. So.
Eben.
Das sind halt schon Sachen, und auch Cason Wallace ist halt ein ultra guter Verteidiger am Ball. Solche Leute dann halt einfach immer frisch zu haben und reinzubringen, die dann halt für vielleicht nur 4-5 Minuten am Stück drauf sind, aber in der Zeit halt einfach quasi also mit voller Energie gehen können, während auf der anderen Seite Josh Hart bereits bei 42 Minuten steht nach 20 Minuten Spielzeit. Das ist halt schon ein Plus. Also das sollte man auch nicht komplett wegwischen, auch nicht in den Playoffs.
Absolut. Chet Holmgren hat seinen Job auch noch ganz gut gemacht, fand ich. Also gerade so auch am Anfang war ja auch so ein Thema bei uns in der Preview, wie er das macht, wenn er den Lob verteidigen muss. Du hast ja schon angesprochen, er war da oft nicht alleine, sondern die Wings haben auch mitgeholfen. Aber ich fand auch, wie er sich bewegt hat, eben gerade so dieses Ding so den Drive verhindern, aber auch gleichzeitig den Ring beschützen, sah schon mal ganz, ganz vielversprechend aus OKC-Sicht.
Ja, fand ich auch. Und offensiv auch mit einigen guten Szenen. Ich finde, teilweise hat er auch noch ein bisschen Luft nach oben und kann manchmal ein bisschen schneller, konsequenter hochgehen, wenn er irgendwie in einer guten Position den Ball bekommt. Aber das ist ja eigentlich auch alles erwartbar und im Rahmen. Und also unterm Strich war er auf jeden Fall sehr wertvoll wieder. Ich fand auch Jalen Williams, also den anderen meine ich, in seinen Minuten eigentlich ziemlich gut. Also da war ich mir jetzt vorher auch nicht so sicher. Aber der wirkte, finde ich, auch absolut bereit für die Serie.
Ja. Das mit dem nicht so schnell hochgehen wäre eine Spitzenüberleitung gewesen zur nächsten Serie. Ich weiß nicht, sind wir schon fertig? Sind wir schon durch?
Ja, warum nicht? War erst ein Spiel.
Weil einer, der auch gerne etwas schneller zum Ring hochgehen dürfte, wenn er den Ball da bekommt, ist Evan Mobley.
Ach, willst du das jetzt ihm anlassen?
Es war etwas, was mir gegen Orlando schon ein paar Mal aufgefallen ist. Es ist jetzt auch keine Generalkritik an Evan Mobley, aber dass er halt, und ich hätte es wäre jetzt auch nicht mein Einstieg gewesen, wenn es jetzt nicht gerade dieser Satz gefallen wäre von dir. Und dann dachte ich mir eigentlich,
ach so,
warum nicht?
Würdest du ihn als Prinz Pumpfake bezeichnen?
Das hast du.
Gibt es aber so einige Kandidaten.
Ja. Aber also Mobley ist schon ganz vorne mit dabei, wenn es um den Pumpfake geht. Am Ring. Auch gegen kleinere Verteidiger.
Das stimmt schon. Aber
also, es liegt nicht in seiner Verantwortung, dass Cleveland dieses Spiel verloren hat. Also, es war nur, weil wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben und du ja auch sagst, er ist eigentlich auf der 5 am besten aufgehoben. Und ich mich dann halt teilweise frage, defensiv ja und offensiv, wie kann das offensiv noch aussehen? Wie gesagt, das heißt jetzt nicht irgendwie Evan Mobley kann nichts oder so. Es ist eher so die Frage wie
8 von 12 hatte.
Ja, eben genau. Er hatte auch eine sehr gute Phase in dem Spiel. Also, aber es ist halt immer so es ist eher so das Ding, wenn er dieses Zögern rausbekommt, dann sieht's ja besser aus. Weil wenn er Derek White auf dem Rücken hat und einen halben Meter vom Ring weg steht, dann kann er einfach hochgehen. Also, dann muss er ja nicht, auch wenn Derek White natürlich, ist Derek White eigentlich der direkte Nachfolger von Allen Iverson? Ich habe so das Gefühl, weil er hat immer eine Antwort parat.
Oh Gott. War mir jetzt unsicher, worauf du hinaus willst, aber ja gut, das passt natürlich.
Ja.
Derek White, übrigens ein überragender Shotblocker. Für einen Guard.
Ja, schon. Aber Evan Mobley ist halt dreimal so groß.
Das stimmt.
Nicht ganz, aber du weißt, was ich meine.
Aber beide sind wahrscheinlich gleich schnell am Ring. Just saying.
Ja, hat Shaq auch nicht interessiert. Gut, Shaq war ein bisschen breiter als
Evan Mobley. Leicht andere Kategorie. Er
hätte ein bisschen Kiste rausgeschoben. Das stimmt. Trotzdem. Darf er machen.
Also aber ich stimme dir vom Ding her zu. Also Evan Mobley kann gerne ein bisschen konsequenter noch werden.
Er hatte zum Beispiel ein so ein Ding, das war nicht am Ring, aber wo halt man wirklich konsequent, hat er den Ball in der Ecke bekommen und gegen Tatum und ist halt direkt, hat einfach nicht nachgedacht, zum Korb gezogen. War kein klassischer Center-Move. Aber dann, das ist halt so dieses, wenn er mit Nachdruck spielt, er hat dann ehrlich gesagt, glaube ich, einen Pumpfake am Ring ausgepackt, aber so dieses, das war halt so eine schnelle Entscheidung einfach. Und das ist, also, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist halt irgendwas bei so, gerade bei einem jungen Spieler, was halt kommen kann. Und dann, ja. Jetzt spielt sie halt gerade gegen Boston und ist vielleicht einfach dann schwierig. Was man ja auch gesehen hat insgesamt für Cleveland, dass es jetzt nicht das beste Matchup ist.
Ja. Ja, ich denke auch, dass das kann man so unterstreichen. Auch, also ich fand gerade Mobley im letzten Viertel dann ganz gut, aber da war das Spiel natürlich auch schon relativ weit fortgeschritten. Ja. Aber mal gucken, ob sie davon irgendwie was mitnehmen können, weil ich schon das Gefühl hatte, also in vielen Situationen, wenn man ihn irgendwie in der Nähe des Korbes findet, hat er ja schon ein paar Vorteile, die er vielleicht ausspielen kann. Ja, also vielleicht ist das was, was man im Laufe der Serie noch irgendwie ein bisschen mehr melken kann. Aber unterm Strich war es schon so ein Spiel, irgendwie sehr ein Regular-Season-Spiel, fand ich. Also so im Sinne von, es war absolut nicht die ganze Zeit über Intensität gegeben. Und ein Team, das klar besser war, hat eigentlich nicht nah an seinem Limit gespielt, fand ich. Also ich fand Boston über, also ja, also abgesehen von Derek White, der natürlich sensationell war und schon wieder 7 von 12 von draußen getroffen hat, und auch Jaylen Brown, der auch wieder richtig gut war, hat Boston jetzt, finde ich, nicht wahnsinnig toll gespielt. Aber sie haben mit 25 Punkten einen Unterschied gewonnen. Da frage ich mich dann am Ende auch, habe ich einfach über die Jahre zu viele Celtics-Spiele gesehen? Und es gibt so ein paar Sachen, die mich dann mehr nerven als wen anders, normale Zuschauer, aber im Endeffekt hatte man halt einfach den Eindruck, okay, es ist halt einfach so ein Klassenunterschied, dass auch eine C-Plus oder also 3-Plus-Performance von Boston halt für so einen Blowout am Ende reicht. Weiß nicht, irgendwie hat mich dieses Spiel so, wenn man bedenkt, dass es zweite Runde der Playoffs Game One ist, hat mich das halt einfach so ein bisschen kalt gelassen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, oder?
Jetzt, wo du sagst, kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen. Also gerade so, weil es war so ein Start, Boston ist jetzt ziemlich schnell weggezogen und dann Cleveland hat überhaupt keine Möglichkeit gefunden zu scoren und dann hat Boston ja gefühlt schon so ein bisschen nachgelassen defensiv und Cleveland hat dann den ersten Dreier getroffen, den zweiten Dreier getroffen und hat dann so langsam so einen Rhythmus bekommen und dann ist es ganz kurz eng geworden, aber Boston hatte halt immer, also entweder, wie gesagt, Derek the Answer White war entweder halt da oder Brown ist zum Ring gezogen, darauf hatte Cleveland nicht wirklich eine Antwort. Und ja, es war so, Cleveland musste so ein bisschen das nehmen, was ihnen Boston gegeben hat. Aber Cleveland konnte nichts wegnehmen, sozusagen, hatte ich so den Eindruck. Und zwar immer so, also Boston hat kontrolliert, was möglich ist.
Ja.
Entweder war die Leine länger oder halt nicht. Ich meine, Donovan Mitchell hat wieder ein extrem gutes Offensivspiel gehabt. Aber es war halt einfach, und dann kommt halt eben diese Vielseitigkeit Bostons irgendwie dazu. Also das so, dass du Brown hast, dass du White hast. Luke Kornet auch mit sehr guten Minuten.
Ja, absolut. Fand ich auch. Die Cavs Offense bestand halt einfach nur aus Mitchell.
Nur aus Mitchell, genau. Und Tatum
Garland hat ja nicht mal guten Abend. Totalausfall. Ja, ich fand, also bei Bostons Offense, die sah nur dann, also beziehungsweise die Cavs Defense sah eigentlich im Wesentlichen nur dann aus, wenn Tatum entschieden hat, ich habe jetzt keine Lust, eine vernünftige Offense zu machen. Ich versuche jetzt mal irgendwie zu kochen. Ja. Was halt einfach nicht nötig ist in diesem Match. Ich weiß nicht, warum er das dann denkt.
Dass er will so seinen Rhythmus finden.
Ja, aber auf die Art und Weise nimmt er halt dem Team den Rhythmus. Das ist halt dann immer der anstrengende Part daran, der auch also unnötig war, weil ich fand immer in diesem Spiel, wenn er einfach sich schnell entschieden hat und schnelle Pässe gespielt hat, die waren teilweise richtig gut. Also er hat auch insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht. Als Scorer war er schlecht, aber so der Rest, das war ja eigentlich alles da. Er hat auch gute Defense gespielt, auch gegen Mitchell phasenweise, ne? Und hat das Spiel ja auf jeden Fall beeinflusst. Aber ein paar Mal ist er einfach so, oder also ein paar Mal zu oft ist er einfach so aus der Offense ausgebrochen, wo ich dachte, Alter, du nimmst jetzt hier irgendwie Spiele, die man in einem Tie-Game, wenn gar nichts geht, gegen Ultra-Druck in der letzten Spielminute dann irgendwie nehmen kann, weil man keinen Ballverlust haben will, aber halt gucken muss, irgendwie der vernünftige, also dass man halt zumindest irgendwie einen vernünftigen Versuch abgibt. Aber es ist, du machst das halt im zweiten Viertel oder irgendwie Anfang des dritten Viertels, wo dein Team eigentlich im Rhythmus ist. Und eigentlich sind das halt immer so, ich breche jetzt raus. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber wie gesagt, also ich merke es auch schon selber, ich bin halt auch überkritisch. Ne?
Gehört das zu den Tendenzen, die dich nerven?
Insgesamt. Genau. Ja. Tatum mit plus 18 in dem Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass sie in den Minuten, die er drauf war, dass da alles den Bach runtergegangen wäre. Es ist halt einfach Meckern auf hohem Niveau, aber ich weiß nicht. So, an den Punkt haben wir halt mittlerweile erreicht in einem Matchup, muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man jetzt Boston und Cleveland gegenüberstellt, eigentlich muss Boston da ja auch in 4 oder maximal 5 durchgehen, weil sie halt einfach also ein viel, viel tieferes Team haben, viel mehr Qualität haben. Und dann muss man sich halt auf solche, oder in meinem Fall ist es leider so, es tut mir auch leid, aber dann fokussiert man sich halt wahrscheinlich automatisch auch mal auf solche Sachen. Obwohl man sich einfach nur auf Derek White verdammt nochmal konzentriert.
Ja, Derek White ist sehr gut.
Legende.
Er ist sehr gut. Sehr gut. Vielleicht auch bei Tatum so ein Ding, so, ich meine, du bist ja eigentlich der Star oder der Superstar des Teams, du bist so das Gesicht des Teams und das dann irgendwie so Gefühl, dass, hey, ich muss jetzt auch mal, hallo.
Ja, guck also, mal, Donny darf auch die ganze Zeit werfen, ich will jetzt auch.
Ja, also irgendwie so vom, weiß ich nicht, ob es dann dieses Gefühl ist, jetzt mal was zeigen zu müssen, obwohl es halt auch anders, also obwohl ja, du hast ja gesagt, seinen Impact auch hatte und obwohl das eigentlich alles gar nicht so, also was heißt gar nicht so schlecht ist, alles gut ist.
Und dann, vielleicht nervt es ihn auch, dass alle Welt jetzt erkannt hat, dass der nächste amerikanische MVP nicht er wird, sondern Anthony Edwards.
Achso, ich dachte, du sagst jetzt Derek White, aber okay.
das kann natürlich auch noch passieren. Ja. Aber, also, ja, keine Ahnung. Und ich meine, es war auch insgesamt immer noch alles im Rahmen, aber ein paar Mal fand ich es einfach ein bisschen viel.
Ja, ja. Machst du dir allgemein Sorgen um Jason Tatum, sowas, was die Quoten angeht, im Playoffs, oder denkst du, das passt schon alles? Also, solange das Team im Fluss ist und solange wird er schon noch reinkommen?
Ich denke eigentlich schon, dass er noch reinkommen wird. Und, also, ich weiß nicht, also, bis halt irgendwie die Duelle eigentlich vom Talent her so klar verteilt sind, wie das jetzt hier ist in dieser Runde. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch in der nächsten, da gucke ich dann eher auf andere Sachen halt so ja. drauf, mit welcher Entscheidungsfindung passiert das Ganze, wie ist so der Prozess dahinter, ob jetzt dann ein Stepback-Dreier fällt oder nicht. Das ist ja irgendwie, weiß nicht, da denke ich schon immer eher, dass sich das mit der Zeit halt einigermaßen normieren wird. Aber ich denke halt eher, kommt man halt an den Punkt, dass man dann irgendwie Sachen erzwingen will oder bleibt man in der Offense? Also das finde ich immer den interessanteren Part eigentlich.
Ja. Auch ganz interessant fand ich, das sind so Kleinigkeiten dann irgendwie, also dass, wenn Cleveland mal versucht hat, irgendwie Rhythmus zu finden und dann irgendwie Sam Merrill gebracht hat, dass Boston halt ihm einfach überhaupt kein Licht gegeben hat. Also er hat gar nicht die Möglichkeit gehabt, abzudrücken. Und wie gesagt, das ist jetzt dann nicht spielentscheidend oder so, aber das ist halt so, okay, finde ich immer auch so ein Fingerzeig, auch den geben wir euch nicht. Und wir wissen, dass der uns mal ganz schnell innerhalb von einer Minute drei Dreier einschenken kann, wenn es blöd läuft. Und deshalb kriegt er einfach überhaupt keinen offenen Wurf. Und dann hast du halt noch dieses Ding, dass Mobley der einzige Center ist. Jared Allen war ja noch raus mit seiner Rippenverletzung. Und er hat, wenn er gegen Horford steht, halt dann nicht immer unbedingt in Ringnähe unterwegs ist. Und dass es da mehr Möglichkeiten gibt, dann für Boston zum Ring zu gehen, also auch gerade zum Beispiel für Brown oder so. Und dann ist halt die Frage, wie Cleveland darauf reagieren kann, weil halt die Big-Man-Rotation jetzt momentan nicht so üppig ist. Also es kommt halt
dann du musst dich jetzt mal bei Tristan Thompson erstmal entschuldigen.
Mal Bulls-Legende, meinst du?
Ja. Und auch Celtics-Legende. Tristan Thompson Erasure ist das hier.
Ja.
Da gehe ich nicht mit.
Gehst du nicht mit. Du bist, dir schlottern die Knie, wenn Tristan Thompson aufs Feld kommt.
Aber der Minivan ist aus der Rotation geflogen, ne?
Ja, war stimmt.
Schon am Ende gegen Orlando nicht mehr so richtig drin. Ja. Jetzt auch nur 4 Minuten gespielt.
Ja, und auch erst, als es durch war, ne? Also wirklich ganz am Ende, ja.
Vielleicht ist das der Move. Vielleicht ist er auch ein bisschen langsam für das Duell. Ich weiß nicht. Aber wenn man Tristan Thompson reinbringt. Egal. Es ist halt einfach so, ja, das, dass die, also gerade wenn man dann irgendwie die Bank gegenüberstellt, ist es halt schon ein ziemlich krasser qualitativer Unterschied. Und ich fand trotzdem, dass die Cavs in manchen Phasen auch Sachen ganz gut gemacht haben. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn sie so ein bisschen mehr Tempo reingebracht haben, dass sie dann eigentlich auch relativ oft schon an gute Abschlüsse gekommen sind. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie alles irgendwie zu gewesen wäre oder so. Aber wie schon am Anfang gesagt, war das dann auch teilweise wahrscheinlich ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Intensität noch nicht am Maximum war bei den Celtics. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber in erster Linie muss halt schon, also Garland muss halt schon irgendwie so ein Gegenpart werden für Mitchell, weil immer wenn Mitchell dann kurz draußen war, war die Offense halt so dermaßen harmlos und ideenlos und so. Und das, wenn das so weiterläuft, dann wird es halt jetzt auch keine wahnsinnig geile Serie.
Das Problem bei Garland ist halt, er wirkt halt auf mich nicht so, als fühlte er sich wahnsinnig wohl gerade.
Ja, absolut.
Und das ist halt, weiß ich nicht, wie schnell sich das abstellen lässt. Also wie gesagt, kann er mal. Ich habe ja auch so spekuliert nach Spiel 7 gegen Orlando, so diese kurze Phase am Ende, dass das vielleicht helfen kann. Aber irgendwie ist es so, er bewegt sich gerade gefühlt nicht in seiner Komfortzone. Und das ist dann gerade für einen Scorer ist es halt problematisch, weil du brauchst ja eine Sicherheit. Also weil wenn das, und deswegen auch diese Würfe gegen Orlando, die er da vergeben hat, die er eigentlich normalerweise relativ locker trifft. Das ist halt jetzt auch so, diese Dinge aus der Mitteldistanz, sei es jetzt ein Pull-Up oder ein Push-Shot oder ein Floater oder was auch immer, die er eigentlich wirklich treffen kann und, oder halt, was heißt treffen kann, eigentlich hochprozentig trifft und es funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung, ob er es noch findet. Kann Klick machen. Also würde ich jetzt gar nicht ausschließen, weil es ist ja dann eher was vom, es ist ja nicht mangelndes Talent, sondern es ist ja dann was vom Kopf, aber weiß nicht.
Ja, es ist halt auch wieder so eine Serie, wo er, wenn jetzt nicht gerade Peyton Pritchard mit auf dem Court steht, der eigentlich immer der kleinste und physisch schmächtigste Spieler ist, das macht es natürlich auch nicht unbedingt leicht, dann seinen Rhythmus zu finden. Da ist er ja schon echt nochmal, also auch wenn du ihn mit Mitchell gegenüberstellst, er ja auch irgendwie nur 1,85, 1,86 oder so groß, aber der ist ja viereckig, der ist halt einfach, also eine richtige Kante und krasser Athlet und so, das ist ja Garland alles nicht. Und er ist jetzt auch nicht so diese, so ein, sagen wir mal, Brummer wie Brunson oder so, der ja trotzdem über Körperlichkeit kommt. Und
kommt, ich weiß nicht, also,
ja genau, das ist halt schwer in der Serie irgendwie da dann seine Vorteile zu kreieren, gerade gegen ein Team, was ja schon überwiegend auch halt ziemlich gute, schnelle Verteidiger hat, die alle größer sind als er.
Ja. Und für Finesse brauchst du halt auch Sicherheit. Du musst halt, jede Aktion muss halt sitzen, damit das, also halt vom Kopf her. Und dann, ja. Dann lass doch mal ganz kurz, würde ich sagen, oder die Serie haben wir jetzt eigentlich durch. Oder hast du noch irgendwelche Sachen, irgendwelche Bankspieler aus Boston, die dir nicht so gut gefallen haben, bei denen du schon seit Wochen dir denkst, also wenn er so weitermacht, dann, ne, dann nicht. Oder?
Ich fühle mich nicht ernst genommen. Nein, es war, also Luke Kornet war super.
Ja.
Ganz ehrlich. Der hat den Ring zugemacht, der hat offensiv Rebounds inhaliert.
Putback-Dunks.
Das war die Mitchell-Robinson-Reminiszenz.
Ja. Wolves Nuggets.
Ja, also eigentlich ist das ja, wenn wir ehrlich sind, ist das der Headliner von allem.
Ja.
Ich habe mich immer noch nicht erholt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war eigentlich schon, also ich hatte vorher kurz überlegt, ist es jetzt vielleicht dann tatsächlich einfach so, dass Minnesota das einfach macht und dass sie sich auch das zweite Spiel holen? Aber dann, als es dann hieß, okay, der Kollege Gobert ist nicht dabei, dachte ich mir schon, ja, der war jetzt nicht ganz unwichtig in Spiel 1, der hat da schon ziemlich gute Sachen gemacht.
Ja.
Und dann, okay, Denver ist eigentlich auch gut genug, resilient genug, eigentlich habe ich immer noch ziemlich viel Vertrauen in Denver und dann kommt halt das. Es ist ja immer noch irgendwie, weiß ich nicht so ganz. Es wird jetzt Minnesota einfach Meister. Was meinst du, um diese Frage vom Anfang an dich zurückzugeben oder beziehungsweise, um nicht ganz so weit vorauszugreifen, aber haben sie Denver entschlüsselt und ist diese Serie gelaufen aus deiner Sicht?
Eine Serie ist für mich nie ganz gelaufen, bis nicht ein Team
Ein Heimspiel gewonnen hat.
Nein, Quatsch.
Alte Weisheit.
Genau, nein, aber wenn's vor einem 3-0 ist sie für mich nicht gelaufen. Also weil ich einfach, also es ist jetzt wieder eine Box-Analogie, wird jetzt Tradition bei uns, aber Minnesota hat jetzt zwar echt ziemlich üble Schwinger gelandet, also auch auf unterschiedliche Arten, du hast ja angesprochen, Gobert nicht dabei und Minnesota hat was geschafft, was ich schwer für möglich gehalten hätte, nämlich dass Jokic irgendwie so ein bisschen ratlos wirkt. Und irgendwie auch so ein bisschen teilweise zögerlich wirkt. Und das ist schon so ein Ding, so, okay, jetzt hat Denver halt ein paar Tage Pause zwischen Spiel 2 und 3. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie fit Murray ist. Aber Murray scheint mit dieser Physis auch nicht zurechtzukommen. Und es wirkt schon ein bisschen so, als hätten die Wolves wirklich Gegenmittel gegen Denver gefunden. Und als könnte Denver nicht richtig kontern. Sie haben ja auch ein paar Sachen probiert. Dann mal irgendwie Gordon auf Edwards und sie haben offensiv viel versucht, dadurch, dass eben Anderson dann gestartet ist und nicht Reed zum Beispiel, dass sie einen Switch erzwungen haben, dann Anderson gegen Jokic verteidigen mussten, das heißt Jokic dann ein bisschen mehr im Post, aber es hat nichts funktioniert. Und das ist dann halt schon so ein Punkt. Und jetzt ist halt, ich habe immer noch ein gewisses Vertrauen in Denver, dass sie sich da, oder was heißt Vertrauen, Glauben an Denver. Mein Vertrauen hat etwas gelitten, aber Glauben habe ich noch an Denver, dass sie jetzt mit dem, was sie aus den ersten beiden Spielen wissen, dass sie da jetzt ins Spiel 3 kommen und vielleicht mit neuen Ideen kommen. Aber du hast vorher schon angesprochen, ihnen fehlt halt die Tiefe. Und es ist halt, es geht ja nicht nur darum, dass Minnesota extrem gut spielt, es geht halt auch darum, dass sich Denver extrem abnutzt die ganze Zeit. Einfach, dass sie extrem hart arbeiten müssen. Also Murrays Frustration, über die wir am Anfang gesprochen haben, die kommt ja auch daher, dass er einfach wahnsinnig physisch verteidigt wird, dass sie an ihm dran kleben, dass selbst wenn er einen Pick gestellt bekommt, einen relativ hohen Pick gestellt bekommt, dass er dann irgendwie trotzdem irgendwo jemanden spürt und dann schaut und sich dann zu seinem Spot kämpfen muss im Endeffekt. Und das ist ja bei so einer dünnen Rotation, je länger die Serie dauert, dann wird es ja nicht unbedingt einfacher. Und das ist halt, das Pendel schlägt für mich schon klar Richtung Minnesota aus. Ich möchte jetzt mal Spiel 3 sehen, ich möchte Denver jetzt sehen, aber es würde mich jetzt auch nicht komplett aus den Socken hauen, wenn Minnesota Spiel 3 gewinnt. Und dann sind wir bei 3-0 und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Serie vorbei ist. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, so ähnlich. Also ich glaube schon auch, dass Minnesota klar im Vorteil ist, dass sie auf jeden Fall was gefunden haben. Ich denke aber auch, dass Denver, also trotz allem, was Minnesota überragend gemacht hat, und da will ich überhaupt nichts von schmälern, fand ich auch, dass Denver teilweise wirklich sloppy war, teilweise sich auch ein bisschen, also nicht selbst geschlagen hat, weil wie gesagt, das war schon Minnesota, aber sie waren teilweise sehr inkonsequent und ich fand auch,
Und sie haben sich aus dem Konzept bringen lassen, fand ich.
Also sie haben sich aus dem Konzept bringen lassen, offensiv. Sie haben defensiv auch überhaupt gar nicht den Zugriff gehabt, wofür natürlich auch Minnesota einiges konnte. Aber auch da gab es halt so ein paar Szenen, wo dann irgendwie ein Pass und ein Flarescreen für einen ganz weit offenen Dreier für Karl-Anthony Towns sorgt, weil halt Jokic so weit unten verteidigt, dass da halt einfach 5 Meter Platz sind. Das sind halt so Sachen, die dürfen dir halt eigentlich einfach nicht passieren. Und also ich weiß nicht, ob das dann fehlende Dringlichkeit ist, ob sie sich halt vielleicht auch ein bisschen darin eingelullt haben, dass sie jetzt gerade diese Lakers-Serie hatten, wo irgendwie alle Welt nur sich darüber gefreut hat, wie sie immer zurücklagen und am Ende trotzdem jeder wusste, sie gewinnen und ob sie da wie so ein bisschen ihren eigenen Kool-Aid getrunken haben sozusagen. Ja. Ob das Ding ist, aber es wirkte mir für mich einfach jetzt ganz abgesehen von dem, was Minnesota gemacht hat, auch teilweise nicht fokussiert genug. Und deswegen bin ich halt sehr gespannt, was jetzt die Reaktion darauf ist. Was man aber halt einfach wirklich so sagen muss, sie haben jetzt, was die Rotation angeht, nicht wahnsinnig viele Konter. Sie haben nicht ein, also wie wertvoll wäre es jetzt, wenn man jemanden wie Bruce Brown hätte, den sie halt dann schon reinbringen können, der halt auch noch ein zusätzlicher Ballhändler ist, der Murray mehr abseits des Balles einsetzen könnte, damit der halt nicht immer gegen zwei absolute Psychopathen über das komplette Feld den Ball bringen muss, um dabei verschluckt zu werden, sodass die Offense gefühlt nach 18 Sekunden erst anfängt und teilweise der Ball gar nicht zu Jokic kommt, weil keine Zeit dafür da ist. Da irgendwie noch so einen zweiten mit reinzubekommen, der auch noch so ein bisschen mehr Drive, bisschen mehr Unvorhergesehenes mit reinbringt, das wäre halt schon super wertvoll, aber den haben sie halt nicht. Sie haben Reggie Jackson, der sich jetzt auch noch wehgetan hat und auch sonst echt nicht wirklich da war in dem Spiel. Also der einzige Spieler, den sie von der Bank hatten, der irgendwie so ein bisschen was reißen konnte, war Justin Holiday. Aber dass der jetzt in jedem Spiel 4 von 5 Dreiern trifft, würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt drauf verlassen. Und naja, also da, das ist halt schon, diese ausgedünnte Rotation kommt ihnen jetzt gerade schon sehr ungelegen. Zumal, also ich halte ja schon einiges von dem Spieler Michael Porter. Aber so in so einer Situation dann mal zu sagen, Michael, unser Two-Man-Game bringt gerade nicht die Resultate, die wir haben wollen. Kannst du mal ein bisschen versuchen, auch was zu kreieren? Weil der defensive Druck ist ja nicht in erster Linie bei dir. Der ist ja mehr bei den anderen. Kannst du irgendwas damit anfangen? Das ist halt leider immer noch nicht die Situation, wo er dann sagt, ja klar, hab ich drauf. Klar, gib mir den Ball, ich kreiere jetzt gute Offense für mich und für andere. Das kann er halt einfach nicht. Der ist halt schon jemand, der irgendwie am besten in Bewegung gefunden werden wird, der dann auch ein krasser Shotmaker ja ist, also und ein toller Schütze und so, dem du aber nicht den Ball geben kannst und sagen kannst, jetzt schlag mal deinen Gegenspieler, zieh ein Double Team und spiel dann raus und kreier einfache Offense für irgendwen anders. Das ist halt einfach nicht sein Ding. Und da auch KCP bei all seinen Qualitäten ist ja jetzt nicht derjenige, der dann irgendwie noch zusätzliche große Playmaking-Komponenten mit reinbringt und dadurch, dass Minnesota einfach so abartig gut gerade darin ist, dieses initiale Two-Man-Game der Nuggets einzuschränken, ist es dann halt schon, kommst du sehr schnell an den Punkt, wo du denkst, okay, aber wie können die denn jetzt ihre Offense reparieren? Und das ist halt so krass, weil halt einfach Denver diese krank resiliente Offense ja haben sollte, wo man eigentlich seit einem Jahr immer das Gefühl hat, denen fällt schon was ein. Weil sie haben ja die beiden Typen. Und im Moment haben sie halt Murray nicht wirklich, muss man sagen. Also die Version von Murray, die da gerade rumläuft, ist halt leider kein Spieler, den du jetzt so richtig fürchten musst. Jokic ist nicht der Typ, der jetzt 30 Würfe dann nimmt und versucht, ein Team alleine zu schlagen. Ich nehme zwar schon an, dass er im nächsten Spiel mehr als 13 Würfe nimmt, weil dass er in so einem Spiel dann die drittmeisten Würfe seines Teams nimmt, hinter Murray und Gordon. Das ist
halt auch. Das geht eigentlich auch nicht, ne?
Nee, das geht auch nicht so richtig. Aber ja, also, ich meine, im Endeffekt, so Jokic alleine für sich, der kann schon Offense kreieren, aber wenn die Wolves es halt schaffen, diese ganzen anderen Sachen abzuschneiden, die sonst halt die Nuggets so unmöglich machen, und das kriegen sie bisher ziemlich gut hin, dann wird Denver das halt auch nicht drehen können, weil sie dann halt einfach nicht genug Offense produzieren werden können. Und das ist ein Satz, den ich jetzt, wo ich jetzt nicht davon ausging, dass ich den irgendwann sage.
Es ist schon Wahnsinn, wie Minnesota halt wirklich alles zumacht. Also jetzt auch in dem Spiel gerade, weil es war ja, wie gesagt, andere Vorzeichen ohne Gobert. Aber du hast den Druck auf Murray angesprochen und dann aber egal, wo Denver den Ball hinbewegt hat, es war halt schon irgendwie ein Verteidiger da. Also es gab halt keine Lücke. Es gab halt, sie hatten halt irgendwie überhaupt gar keine Möglichkeit. Und irgendwie hat es Minnesota halt geschafft, dass Denver so spielt, wie sie es gern hätten. Du hast gesagt, langsamer Ballvortrag, dauert ewig, bis sie in ihre Aktionen kommen. Dann probieren sie es irgendwann mit Jokic mit dem Rücken zum Korb. Also das machen sie ja sonst auch. Aber wenn das halt das erste Mittel oder das Mittel ist, das du halt nehmen musst, weil du gar keinen anderen Ausweg hast, dann ist es halt schlecht. Weil daraus, wenn dann auch noch die ganzen Cutting Lanes irgendwie dicht sind, dann entsteht halt wieder kein Fluss in der Offense. Sie dribbeln viele auf der Stelle irgendwie in Denver und bekommen halt auch kaum Tiefe in ihr Spiel, also kommen kaum zum Ring oder irgendwie, dass mal die Defense wirklich in Bewegung kommt auch. Also, ne? Und das ist halt, und damit, ja, wie du sagst, nimmt Minnesota ihnen eigentlich alles. Und das ist jetzt halt, jetzt, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie das anders aussehen kann. Macht Sinn irgendwie, dass das Two-Man-Game Jokic Murray irgendwie kurz hinter der Mittellinie beginnt, dass sie da irgendwie versuchen, weiß ich nicht, dass sie halt schon sehr, sehr früh beide involviert sind, dass es nicht ewig dauert, bis der Ball zu Jokic kommt, dass du daraus irgendwie Bewegung kreierst, dass du die Defense damit weiter auseinanderziehst, keine Ahnung.
Ja, in der zweiten Halbzeit hatte ich den Eindruck, dass ein bisschen mehr Ballvortrag von Gordon und Jokic übernommen wurde und Murray halt ein bisschen mehr abseits des Balles dann eingesetzt wurde und dass das zumindest so für wir kommen ein bisschen schneller in unsere Offense schon geholfen hat. Gleichzeitig denke ich mir auch da, dass im Zweifel die Wolves vielleicht eine Antwort darauf finden werden, weil sie halt, also muss man auch sagen, dass was die drei Wing-Defender vor allem abreißen, das ist halt auch einfach krass, ne? Also, und ja. Das, damit können sie ja dann auch die anderen Ballhändler einschränken und so. Und deswegen weiß ich nicht, ob das dann so ein Langzeit-Adjustment ist, das wirklich jetzt irgendwie alles verändern kann oder so. Vielleicht ist es auch einfach Jamal Spiel besser.
Würde helfen.
Das wäre auf jeden Fall auch ein ziemlich zentrales Adjustment. Aber sonst, ja, also ich meine, den Gedanken irgendwie höher Screens, bisschen mehr Downhill ermöglichen,
ja,
für Murray wäre schon ganz gut. Aber also ob das dann reicht, also gerade wenn halt irgendwie nicht die letzte Explosivität da ist, was ja im Moment schon so wirkt, dann das ist halt schon auch nicht so ganz klar. Und ich finde auch, ich meine, man fokussiert sich jetzt natürlich nach diesen beiden Spielen, weil das einfach auch so einen krass angesprungen hat auf die Defense, die Wolves gespielt haben. Aber die kriegen ja auch offensiv eigentlich, was sie wollen, überwiegend. Ja. Das ist dann ja auch noch irgendwie ein nicht ganz unwesentliches Problem bei dieser ganzen Kalkulation, wenn man sich jetzt vorstellen will, wie Denver vielleicht wieder zurück in diese Serie reinkommt. Also bisher haben sie jetzt auch eigentlich gar nichts gefunden, wie sie Minnesota mal über einen längeren Zeitraum wirklich einschränken konnten.
Nee, unter anderem, weil Karl-Anthony Towns eine brutale Serie spielt eigentlich. Also er verteidigt richtig gut, aber ich finde auch offensiv zu seiner Entscheidungsfindung, wie er dann auch immer halt es nutzt, wenn er gegen kleinere Gegenspieler steht, auch ein bisschen weiter vom Korb weg und halt so diese Runner mit links irgendwie übers Brett trifft und natürlich seinen Dreier. Also ich habe es ja geschrieben, Karl-Anthony Towns, Player of High Performer.
Ja.
Auch so eine Sache, bei der ich nicht wusste, ob ich sie mal erleben werde, aber es ist gerade so.
Ja, er macht es bisher wirklich verdammt gut. So diesmal hat er es sogar geschafft, über weite Strecken dumme Fouls zu vermeiden. Es waren zwar dann schon welche dabei und am Ende waren es vier, aber ist ja immer noch okay. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie sein Foul-Trouble ihn irgendwie eingeschränkt hatte. Und ich fand gerade in der ersten Halbzeit war er offensiv als Scorer schon echt irgendwie sehr gut drin. Hat nicht diese, was er ja manchmal irgendwie bei ihm so bisschen anstrengend ist, so diese fancy Pässe versucht, sondern einfach irgendwie die simplen Dinger gemacht, den Ball weiter bewegt. Wenn er ein Mismatch hatte, hat er es attackiert und halt auch auf eine konsequente, smarte Art und Weise, nicht auf eine clumsy Art und Weise, die dann so einem Offensivfoul oder einen Turnover führt und so. Also es war einfach verdammt gut. Und Towns jetzt über die Playoffs, glaube 70% True Shooting. vielleicht ist es doch ganz gut für ihn, wenn er halt einfach jetzt nicht so diese Nummer eins sein muss, sondern einfach ein so zweiter Cork der Offense und wahrscheinlich insgesamt drittwichtigster Spieler des Teams. Das liegt ihm schon sehr. Und also ich finde auch, dass er sich defensiv echt krass gemacht hat und seine Rolle echt toll erfüllt hat. Also er und Reed ja auch, ne? Also was Reed vor allem im zweiten Viertel dann gemacht hat, wo er, glaube ich, allein 4 Blocks hatte.
Naja, Wahnsinn.
Und auch teilweise den Drive von Murray einfach verschluckt hat und so. Ja. Das war schon auch echt krass. Aber
und dann noch sein 3 getroffen dazu diesmal. Also er hat ja im Playoffs ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber das kam auch noch dazu.
4 von 8.
Ja. Es hat das alles
ist halt, also die Kombination bei den Wolves ist halt, die sieht jetzt dann halt so krass aus, weil du halt einerseits, also du opferst ja nichts an Körperlichkeit, indem du halt mehr Bigs, also beziehungsweise du hast diese maximale Körperlichkeit und opferst aber nichts an Spacing, weil deine Bigs halt auch werfen können. Und einer davon auch der beste Big-Man-Shooter aller Zeiten ist. Ich sag immer noch, das ist Kevin Durant, der größer ist als Karl Towns, aber egal.
Ja. War halt nicht so breit.
Genau. Und nimmt auch nicht so viele Dreier. Karl Towns nimmt halt schon durchaus mit einer gewissen Überzeugung Dreier und das macht es dann schon zu einem sehr guten Trade-off. Hast du eigentlich auch, als Tim Connelly dann mal kurz eingeblendet wurde während der Übertragung, gedacht, Jerry, wir sind als nächstes dran, gib Tim Connelly alles an Geld, was irgendwie das, damit er sich dann überlegen kann, wie man als nächstes die Timberwolves stoppen kann?
Ich habe es nicht gedacht, aber ich finde den Gedanken sehr verlockend. Aber nachdem Jerrys Schatulle mit 8 Sicherheitsschlüsseln versehen ist, glaube ich, und die Schlüssel irgendwo auf dem Boden des Lake Michigan liegen, ist wahrscheinlich nicht viel zu machen. Aber Tim Connelly, ne, ist...
Vielleicht macht er dann auch die Pistons als nächstes oder so.
Ja, ist schon so ein kleines Mastermind. Und wir alle haben es, wir haben es ja letzte Woche gesagt, wir alle haben es nicht verstanden.
Ich glaube, das war sogar erst am Montag.
Oder am Montag, genau. Wir alle haben seine Vision nicht gesehen. Und jetzt sehen wir sie dann vor uns aus.
Jetzt sehen wir dann in der nächsten leuchtet. Runde, wie der unfassbare Speed der Thunder eine absolute Katastrophe ist für die Timberwolves und sie mit Ab und Kraft.
Und wir sagen, wollen wir mit diesen 3 Bigs diese Drottel.
Das kann nicht funktionieren.
Wie sollte das funktionieren? Das und die ganze Internet Zukunft geopfert. Das
wird sich auch nicht durchsetzen.
Meine Güte. Hat jeder gewusst.
Sollten wir doch was zu Anthony Edwards sagen, was wir nicht am Montag schon gesagt haben?
Gibt es noch etwas, was wir noch nicht am Montag gesagt haben? Er ist ziemlich gut. Und er ist auch noch ziemlich gut, wenn er keinen Hotstreak hat. Wir haben es ja am Montag ganz kurz gesagt, da gab es ja Phasen, aber auch in dem Spiel er ist jetzt nicht heiß gestartet, aber er hat halt einfach einen wahnsinnigen Impact die ganze Zeit, finde ich, wenn er auf dem Feld steht. Und also dadurch, wie er attackiert, klar, du hast natürlich auch die Aufmerksamkeit, die er immer auf sich zieht, aber wenn er halt, was du ja auch schon gesagt hast, dadurch, dass er jetzt einfach sein Decision-Making auf ein neues Level gehoben hat, ist halt jeder Drive von ihm Alarmstufe Rot für die Defense. Eigentlich könnte nur Steven Seagal helfen in dem Fall, deswegen weißt du, Alarmstufe Rot und so. Aber das wird immer besser heute, ne?
Aber echt, ja. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu warm, da wo du dich gerade aufhältst.
Ja, es ist gar nicht so warm.
Es wirkt war, irgendwie so.
Ja,
ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme.
Nein, auch nicht. Aber nee, Anthony Edwards.
Es ist halt auch insofern ein bisschen problematisch, dass die Nuggets halt, also jetzt ja eigentlich schon mehr oder weniger erkannt haben, KCP kann ihn eigentlich nicht verteidigen. Gordon packen wir dann auf ihn, aber Gordon ist eigentlich auch ein bisschen zu langsam.
Gordon fehlt auch ein kleiner Schritt, ne? Also es ist jetzt nicht komplett hoffnungslos, aber es ist halt so, minimal fehlt einfach was.
Ja, und dann fehlt er halt auch noch woanders.
Dann fehlt er auch noch, genau, dann fehlt er nämlich da, wo er dann stehen müsste, wenn der Verteidiger geschlagen ist von Edwards, ne?
Und irgendwie Christian Brown macht halt Spacing kaputt. Das wäre sonst auch eine Option. Peyton Watson hat jetzt echt nicht viele Minuten gesehen, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber wenn da halt das Vertrauen nicht so da ist, dann es gibt halt auch nicht so wahnsinnig viel, was du da noch probieren kannst. Und wenn das halt schon so ist, dann entsteht halt automatisch auch immer so viel an Lücken und so. Das, wie gesagt, also ich glaube schon, dass die Nuggets Offense jetzt nicht in jedem Spiel so aussehen wird wie in Spiel 2, weil das war schon krass. Aber um die Defense machen wir tatsächlich auch Sorgen, ob sie das halt irgendwie zumindest auf ein Level kriegen, wo sie Minnesota halt ein bisschen mehr einschränken, denen halt ein bisschen mehr von ihren präferierten Aktionen irgendwie wegnehmen können. Weil jetzt gerade wirkt es halt, wie gesagt, einfach. Und normalerweise wirkt es halt für Denver offensiv einfach.
Ja. Komplett umgekehrte Vorzeichen eigentlich.
Ja. Bin aber noch ein bisschen, immer noch sehr, ziemlich geschockt, muss ich ganz
sagen. Ja, es wirkt surreal.
Ist ja jetzt also schon ein bisschen, bisschen Zeit seitdem vergangen, aber so richtig verarbeitet habe ich es noch nicht.
Wenn man ja wieder so drüber nachdenkt, es ist sehr komisch. Ja, wir sind gespannt. Freitag auf Samstag geht's weiter.
Schau dann übrigens auch an Slow-Mo, der ja. Gobert in der Starting Five vertreten hat und echt gut war.
Also echt gut war, ja.
Defensiv vorne als Playmaker zusätzlich noch, auch als Offensiv-Rebounder. Das ist halt auch so ein Ding. Gegen Denver holt normalerweise eigentlich niemand Offensiv-Rebounds. Kyle Anderson 7 in dem Spiel. Das wäre Josh Hart.
Ja, vielleicht viel nix geguckt in letzter Zeit.
Könnte schon sein.
Ja. Josh Hart.
Geiler Typ. Wo die NBA einen ja offensichtlich aufzwingen will, dass die Knicks weiterkommen.
Verschwörung, genau.
Verschwörung.
Genau. Bis zur Championship, wenn die Knicks es gepfiffen. So, jetzt haben wir alle Serien durchgesprochen. Wollen wir jetzt noch ganz kurz über die sprechen, die nicht mehr dabei sind?
Die ganz kurz. Sind. Können wir es machen.
Meine, viele Optionen haben sie ja eh nicht für den Sommer. Also sie müssen, können Verträge verlängern, aber da wird es auch schon, da ist der Spielraum schon danach relativ klein. Bucks und Clippers. Fangen wir mit den Clippers an, würde ich sagen. Das älteste Team der Liga. Kawhi Leonard hat bereits verlängert. Kawhi Leonard hat aber auch sehr große Knieprobleme. Also, beziehungsweise sie sind jetzt ganz optimistisch, weil es halt eben diese Entzündung war. Ich kenne das übrigens selber. Entzündung im Knie ist ziemlich eklig und langwierig. Du merkst es halt immer wieder. Aber es ist nichts Strukturelles, sagen sie jetzt bei ihm. Also, es ist was dann wieder weggehen kann. Gleichzeitig bei Kawhi Leonard kam halt schon öfter was auf. Das Ding ist, Terrence Mann ist noch unter Vertrag kommende Saison. Norm Powell ist bis 26 unter Vertrag. Zubac ist unter Vertrag kommende Saison. Westbrook hat eine Player-Option. Wenn du alle Verlängerungen mit rausrechnest, sind sie schon bei 113,9 Millionen Payroll. Und dann warten ja noch Paul George, der eine Player-Option hat zwar, aber alles, was man hört so oder was man liest, sieht es eher so aus, als würde er sie nicht ziehen, als würde er Free Agent und dann gucken, wo er am besten unterschreibt oder welches Angebot ihm am meisten zusagt. James Harden hat halt auch keinen Vertrag mehr. Und wenn du dir dann anschaust, dass die Clippers halt auch den einen oder anderen Pick abgegeben haben für Paul George und sie jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten haben, dann bleiben doch gar nicht so viele Möglichkeiten übrig, oder? Also als zu sagen, okay, wir verlängern einfach. Zumal sie ja in ihre neue Halle ziehen und da ja die voll bekommen wollen.
Ja, ich glaube auch, dass das letztendlich dazu führen wird, dass sie die Band mehr oder weniger wieder zusammenbringen und das halt einfach darauf hoffen, dass sie irgendwann mal dieses eine Einhorn finden, aka einen gesunden Postseason-Run mit Kawhi, auch wenn die Chance hoch ist, dass es dazu nie wieder kommt. Leider muss man das ja mittlerweile sagen, aber es scheint halt so zu sein. George ist für mich aber halt schon ein X-Faktor, ne? Weil der hat definitiv Optionen und der könnte sich halt schon auch sagen, ich habe das hier jetzt eine Weile mitgemacht. Ich finde es manchmal auch nicht so chillig, dass ich halt erst bei Tip-Off erfahre, ob Kawhi heute dabei ist oder nicht. Kommunikation ist komisch, der hat nicht mal ein Telefon. Ne? Irgendwie verstehe ich das manchmal nicht, aber ich muss dem einen Brief schreiben und manchmal antwortet er, manchmal nicht. Manchmal zuckt er auch gar nicht, wenn ich ihn anspreche. Vielleicht gehe ich zu den Sixers. Zu Joel Hans, der ist zwar auch nie gesund, aber der ist wenig jünger.
Und der reagiert auf Anrufe, meinst du?
Und da ist noch Telefon. Tyrese Maxey, der wirkt wie ein netter Kerl.
Ja.
Hier muss ich mit James Harden, nein, nichts gegen James Harden, aber George könnte sich halt schon sagen, woanders ist es gerade vielleicht interessanter für mich. Vielleicht ist Paul George aber auch eher so eingestellt, dass er sagt, ich bin hier irgendwie in meiner Heimat, ich bin gerne hier, ich mache jetzt diesen Schritt nach Inglewood ist es ja, ne? Also nach Inglewood mit in die neue Halle. Ich will daran beteiligt sein, hier was Neues aufzubauen und dann, also ich gehe schon davon aus, dass die Clippers ihm das entsprechende Angebot vorlegen werden, aber man kann bei ihm halt nicht reinschauen, wie er sich da dann letztendlich entscheidet.
Ja, ich meine, seine Rolle ist schon irgendwie und halt die Situation ist schon irgendwie auch so eine Variable, weil, wie du sagst, also vielleicht denkt er sich einfach, ich habe in einer anderen Stadt oder in einem anderen Team nochmal andere Möglichkeiten irgendwie. Also und bin dann eben nicht so am Ende auch so ein bisschen der Sündenbock in Anführungszeichen, weil ich dann derjenige war, der auf dem Parkett steht. Also er hat ja auch dann nicht teilweise nicht so abgeliefert gegen die Mavs, wie man es gern gehabt hätte. Also gehört ja auch zur Wahrheit, aber trotzdem, er ist immer so ein bisschen der Lückenfüller dann halt auch. Er muss halt die Rolle ausfüllen, die halt gerade irgendwie offen ist. Und dann vielleicht möchte er ein bisschen mehr Stabilität haben. Vielleicht will er auch nach Orlando, wer weiß. Aber Ja, ich denke auch, dass die Clippers versuchen werden, irgendwie zu halten. Ach, schon dieser Trade, ne, mit Shay. Wenn du jetzt, also ich würde immer noch sagen, er ist heute scheiße und er war damals richtig oder verständlich, sagen wir es mal so. Aber es ist halt, wenn du so, ich meine, das Ding ist ja auch, sie, dadurch, dass sie einmal die Playoffs verpasst haben, ob sie ihn jetzt gezogen hätten oder nicht, aber dann gab es ja diesen Pick-Swap 2022, als OKC dann halt an 12 J-Dub gezogen hat.
Das auch, was auch ein guter Pick war, muss man zu
ja.
sagen.
Also, ja, eben genau. Ich weiß auch nicht, ob die Clippers ihn gezogen hätten.
Nicht genommen, aber ja, auf jeden Fall. Also das hat dann schon sehr gute Resultate produziert, und, dieser Deal.
Ja, und das ist halt so, dass, ja. Aber deshalb ist halt auch den Sommer einfach nicht so wahnsinnig viel möglich. Also Lawrence Frank hat ja schon gesagt, dass sie das Team, sie möchten mehr athletische Wings haben. Da fehlt ihnen so nach dem Harden-Trade, was, keine Ahnung, mal gucken, wie es halt geht. Weil wenn sie alle Verträge verlängern, dann sind sie über den Second Apron und dann hast du halt jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Wiggle Room.
Ja, kannst halt noch Leute irgendwie dann straight up traden, aber die ja. Restriktionen sind dann halt schon ziemlich groß und ja. auch die Möglichkeit dann noch an Leute zu kommen, die halt wirklich einen Unterschied machen, das ist halt sehr, sehr schwierig, das dann noch irgendwie zu regeln. Deswegen, also ich denke eigentlich auch, dass es halt am Ende darauf hinausläuft, dass sie ihre Leute wieder versammeln und es halt nächstes Jahr wieder versuchen, weil es nicht so wahnsinnig viele Alternativen gibt. Ja. Wenn man jetzt sagen würde, wir würden uns gerne irgendwann gut für die nächsten Jahre aufstellen, dann müsste man da schon eher sagen, okay, lass uns mal gucken, was wir für unsere Leute bekommen, aber das halte ich aufgrund der Situation, aufgrund der angesprochenen, dass sie halt in eine neue Halle umziehen werden und so, auch für sehr unwahrscheinlich.
Ja. Und ich meine, du kannst ja zumindest einreden, also es gab diesen Stretch dieses Jahr, es gab auch wieder die Verletzung, aber du kannst ja einreden, dass du irgendwann vielleicht einfach mal, weiß ich nicht, vielleicht gibt es einen neuen Ansatz, nochmal einen neuen Ansatz mit Kawhi, Ramp-up über die Saison, keine Ahnung, dass er dann irgendwie fit reingeht. Weiß ich nicht, ob es das gibt, ne? Ja. Vielleicht versucht man noch mal was anderes. Aber ja, gut, Tyronn Lue ist natürlich noch eine Geschichte. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Jetzt war bei den Lakers, gab es Gerüchte, dass die irgendwie interessiert werden. Verlängern sie mit Ty Lue? Was machen sie?
Die hat ja Jason Kidd auch schon dafür genutzt, um einen neuen Vertrag zu bekommen.
Stimmt, der wurde auch verlängert.
Smart gemacht.
Ja. Naja, in jedem Fall Lakers. Es ist halt irgendwie ein bisschen, irgendwas wird sicherlich passieren. Also sie werden sich, und ich meine, ich bin jetzt auch nicht so tief drin in allen Cap-Geschichten und wie das dann genau funktioniert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da irgendwas versuchen. Ist es irgendwann auch mal an der Zeit, dass man über Zubats nachdenkt zum Beispiel? Also nicht, weil Zubats ein schlechter Spieler wäre, aber weil du vielleicht gern einen anderen Spielertypen hättest?
Nee, ich finde, das ist der einzige gute junge Spieler, also mehr oder weniger junge Spieler, den die haben. Er und Terrence Mann, das sind doch die einzigen, die irgendwie unter 30 sind, die
für die Zukunft.
Nicht wirklich für die Zukunft, aber die halt gute Performer sind und die jetzt nicht irgendwelche Maximalverträge haben. Also, ich weiß nicht, also der ist da für mich weit davon entfernt, da irgendwie das Problem zu sein oder so.
Nee, war jetzt auch nicht als Problem gedacht, aber wenn du sagst, du möchtest irgendwas am Team verändern, also und du möchtest irgendwie an deinem Look verändern und sagst dann, okay, Zubats ist vielleicht auch für das ein oder andere Team interessant, weil er gut ist, weil er jung ist, weil er keinen dicken Vertrag hat. Immer die Frage, welcher Spieler dann zurückkommt, aber nur halt, ja, weil du halt nicht so wahnsinnig viele Hebel hast, das meinte ich eher.
Ja, ich glaube, ich weiß, irgendwie ist das halt einfach eine deprimierende Situation, wenn wir ganz ehrlich sind, aber.
Sind es einfach die Blues Brothers, wir bringen die Band wieder zusammen.
Ja, letztendlich. Ja. Letztendlich wird es darauf wahrscheinlich hinauslaufen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie der nächste Vertrag von James Harden aussieht.
Ja.
Also bei George gehe ich schon stark davon aus, der wird ja einfach einen guten Markt haben, deswegen wird er auch wieder einen Maximalvertrag bekommen. Bei Harden ist mir das vollkommen unklar, wie das letztendlich aussehen wird, einfach weil er die Optionen, die vor ein paar Jahren immer da gewesen wären, halt auch so ein bisschen ausgereizt hat und halt auch nicht unbedingt überall immer den besten Abgang gewählt hat oder also auch den besten Eindruck hinterlassen hat. Ja. Und jetzt halt auch, ich glaube, 35 ist er, nee, wird er jetzt. Und man hat gesehen, der ist immer noch ein ziemlich guter Spieler, aber er ist halt auch jemand, auf den du dich jetzt nicht immer komplett verlassen kannst und so. Und der halt schon auch einfach Alterserscheinungen zeigt, deswegen mal gucken, wie es da drauf hinausläuft.
Ja.
Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt so wahnsinnig viele Optionen einfach haben wird aktuell.
Ja, würde mich auch überraschen. Also
auch wenn der in Orlando auch interessant wäre.
Na, das stimmt. Das stimmt. Was wäre in Orlando, wäre eigentlich ziemlich gut.
Vielleicht nicht unbedingt jemand, den sie da für ihre Kultur haben wollen.
Aber, ja, aber wenn er eine gute Kultur
kommt. Er bringt auch keine Dynamik mit. Ich finde, sie brauchen schon auch noch irgendwie einen Attacking Guard, jemand, der ein bisschen Tempo hat. Und das hat er natürlich nicht mehr.
Nicht mehr so viel.
Playmaking und Shotmaking, dafür hat er immer noch.
Ja. Kommen wir damit nach Milwaukee, wo die Situation ähnlich rosig aussieht, beziehungsweise man hat jetzt ähnlich viele Möglichkeiten, viel am Team zu verändern. Und wir haben ja, gut, Verletzungen, gleiches Thema, Middleton während der Saison, Giannis vor den Playoffs, Dame während der Playoffs, alles irgendwie nicht optimal gelaufen. Jetzt First, also weit von optimal entfernt, man hat ja gedacht, es geht, man kann Richtung Meisterschaft gehen nach dem Dame-Trade. Jetzt Erstrunden aus. Eigentlich müssen die Bucks ja auch athletischer werden, oder? Also eigentlich müsste ja, also gut, sie haben Giannis, aber sonst halt keinen wirklichen Athleten, gerade so auf dem Flügel. Problem ist halt, der Kern ist komplett unter Vertrag. Verdient sehr viel Geld. Und sie haben auch nicht mehr wahnsinnig viele Picks. Und sie haben jetzt auch nicht irgendwie junge Spieler, sagen wir mal so, die sie aktiv ins Schaufenster gestellt hätten, weil sie sehr viel Spielzeit bekommen haben.
Das kann man so sagen, ja. Also hier ist es, glaube ich, sogar fast noch klarer als bei den Clippers, dass die Band wieder zurückgebracht wird, einfach weil die Band sowieso schon...
Die Band ist schon zusammen, also man muss sie nicht mehr wieder zusammenbringen, die Band ist einfach, die probt schon mal.
Genau, also was halt theoretisch passieren könnte, wäre, dass Milwaukee irgendwie was mit Brook Lopez versucht oder so und halt so sagt, Giannis, packen wir von jetzt an auf die 5 und versuchen halt dadurch irgendwie ein bisschen mehr Speed irgendwie auf den Court zu kriegen, aber wie das dann im Detail aussehen würde und was man dafür zurückkriegen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Und also den Punkt mit der allgemein fehlenden Athletik im Kader, den kann man wirklich nur unterstreichen, ganz fett. Also gerade wenn du dir jetzt anguckst, ist jetzt nicht so, dass jedes Team ist wie Minnesota, aber wenn man sich anguckt, was für eine Athletik da auf dem Court ist und das dann vergleicht mit dem, was die Bucks im Lauf dieser Saison so hatten. Selbst wenn Giannis gespielt hat, dann war es halt Giannis, der natürlich ein Monsterathlet ist, aber ansonsten war es halt einfach ein langsames, altes, creaky Team so ein bisschen. Und das änderst du ja auch nicht dann mit einer oder zwei Transaktionen oder so. Und so den Spielraum, um irgendwie so den allgemeinen, grundsätzlichen Look dieses Teams zu verändern, den haben sie halt, glaube ich, nicht. Und deswegen wird halt da auch eher die Hoffnung sein, wir versammeln die jetzt wieder. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr Giannis und Dame eine bessere Chemie auf dem Court miteinander entwickeln. Wir setzen auf ein volles Training Camp mit Doc. Wir hoffen darauf, dass Chris Middleton über die Saison die ganze Zeit so aussieht wie in den Playoffs, weil der war ja richtig gut in den Playoffs, muss man sagen. Und dass vielleicht, sie haben ja, glaube ich, den Nummer 23 Pick. Vielleicht kriegen sie da ja jemanden, der in der Rotation wirklich hilft. Vielleicht haben sie so ein, zwei Sachen, so marginale Sachen. Und dass es dann einfach nächste Saison besser klappt. Und das ist immer noch eine bessere Aussicht als die der Clippers, meiner Meinung nach, einfach weil sie Giannis haben.
Ja, sie Giannis haben, ja.
Auch wenn Giannis jetzt 2 Playoffs in Folge halt nicht zur Verfügung stand, so richtig jedenfalls.
Wobei das eine war ja so ein bisschen Freak Accident. Das war ja nach dem
Charge. Sind immer Freak Accidents, aber das ist ja letztendlich
egal. Jetzt hat er seinen Körper einfach nachgegeben mit dem Calf Strain, aber beim letzten Mal ist er ja gefallen, nachdem Love sich ihm in den Weg stellte.
Siehst du, das hast du jetzt detaillierter im Kopf als ich, aber eigentlich ist es auch unerheblich, weil das Resultat halt einfach das ist. Aber ich habe trotzdem auch in ihn immer noch mehr Vertrauen, dass er mal in den Playoffs dabei sein wird als in Kawhi. Und insofern ist auch die Situation der Bucks immer noch ein bisschen entspannter als die der Clippers. Aber sie ist auch überhaupt nicht entspannt. Also einfach, weil es schwer ist, da rauszukommen. Und weil, also wenn es halt nächste Saison genauso kacke läuft, kann es halt auch absolut wieder passieren, dass man halt so dieses, wo will Giannis als nächstes hin, zu hören kriegt. Also das war ja auch wahrscheinlich jedem klar, dass letztes Jahr, als er diesen neuen Vertrag oder also diese vorzeitige Extension unterschrieben hat, dass das nicht hieß, wir haben jetzt für immer Ruhe vor diesem Thema, sondern eher, wir haben jetzt für ein paar Wochen Ruhe mit diesem Thema und mal gucken, wie die Saison wird. Und naja, das fängt jetzt wieder an. Also ich meine, sehr wichtige Frage in dem Ganzen ist natürlich auch, ist die Zeit von All-NBA-Performer Dame vorbei oder gibt es das nochmal?
Was ich da ganz interessant fand, hast du so ein bisschen die Bucks Excel-Interviews und so verfolgt?
Nee.
Weil da war so, hat Doc so, ich glaube, es war Excel oder was, entweder was Excel-Interview oder im Gespräch mit Eric Nehm von The Athletic, dass, und Dame hat selber auch gesagt, dass sein Conditioning halt letztes Jahr oder halt sein Sommer-Workout letztes Jahr anders aussah als normalerweise, weil er nicht wusste, ob er getradet wird. Er wollte sich nicht verletzen, hat gewisse Dinge deshalb nicht gemacht, ist halt deshalb nicht in Topform oder nicht so in die Saison gestartet oder hat sein körperlicher Zustand, sein Conditioning war nicht so, wie er es normalerweise gerne hätte oder wie er es normalerweise hat. Und jetzt weiß er halt, okay, ich bin in Milwaukee, ich bleibe in Milwaukee und geht deshalb anders in den Sommer. Ist auch immer die Frage, okay, was ist da jetzt, was für einen großen Unterschied macht das oder was ist jetzt Erklärungsversuch eines Sportlers? Aber es kann auch sein, dass es halt so ist. Also ich meine, wer weiß es denn? Also es ist ja, wir wissen ja nicht, wie genau welche, also ich weiß nicht, was genau, welche Unterschiede, welche Art Workout dann genau macht für einen NBA-Spieler, wenn die Saison startet oder wie sein Körper sich anfühlt, welche Explosivität er hat. Und deshalb bin ich mal gespannt, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht, ob das ein Faktor war bei Dame. Rivers hat auch noch was Interessantes gesagt, fand ich, dass halt Middleton, Giannis weiß jetzt schon über den Sommer, auch über seine Privat-Workouts, dass er nächstes Jahr mit Dame zusammenspielt. Dame weiß, dass er mit Giannis zusammenspielt, Middleton weiß, dass er mit Dame zusammenspielt und so. Das heißt, sie können sich auch individuell anders vorbereiten, als sie es vielleicht dieses Jahr getan haben. Finde ich auch, das heißt jetzt nicht, man merkt schon, wenn man sowas hört, man spricht jetzt nicht über personelle Veränderungen, sondern wie man das Personal maximieren kann, das jetzt da ist. Aber das sind halt auch so Sachen, bei denen, weshalb ich es jetzt auch nicht, was ich interessant finde einerseits und andererseits, weshalb ich jetzt auch nicht sagen würde, dass es unmöglich ist, dass die ganze Geschichte nächstes Jahr nochmal besser aussieht. Dass man dann, also gleichzeitig sind sie ein Jahr älter, aber dass es vielleicht doch nochmal andere Synergien gibt, vielleicht doch nochmal ein anderes, ja, eine bessere Dynamik zwischen Giannis und Dame gibt, als wir es dieses Jahr gesehen haben. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Und dann hast du ja trotzdem wieder ein Team mit Potenzial. Also ich glaube, jetzt in meinem Favoriten-Ranking würde ich sie nächstes Jahr weiter unten einordnen, als ich dieses Jahr getan habe. Aber ja, es ist, wie du sagst, die Situation ist ein bisschen angenehmer als bei den Clippers. Ich glaube, es ist, also sie stellen nächstes Jahr, glaube ich, wieder ein gutes Team. Es ist halt die Frage, ob da halt dieser Sprung nach ganz oben, ob der halt noch möglich ist. Aber ist auch nicht ausgeschlossen. Also.
Ja, ich meine, das ist die entscheidende Frage, ob das möglich ist. Und da habe ich schon auch ein paar mehr Zweifel, einfach weil es ein paar Sachen sind, da, die da schon gegen sie sprechen und wo es halt einfach schwer sein wird, da anzusetzen.
Ja, mit Sicherheit.
Ich denke schon auch, dass die nächstes Jahr ein gutes Team sein werden. Also auch, dass sie im Osten Heimvorteil in der ersten Runde, wenn sie einfach nur alle zurückbringen, ist ja möglich. Sie waren ja auch in diesem Jahr, wenn sie ihre Starting Five hatten. Mit der Starting Five waren sie zumindest vom Netrating her verdammt gut. Das sah nicht immer schön aus auf dem Feld, aber es hat schon Resultate produziert. Gleichzeitig hatte man zu keinem Zeitpunkt der Saison das Gefühl, hier entsteht gerade ein Team, was Meister werden kann.
Ja,
das ist ja schon der Anspruch. Und deswegen, ist es irgendwie auch nicht die allergeilste Situation, aber mal gucken. Ich denke jetzt jedenfalls auch nicht, dass der Kern irgendwie groß aufgesprengt wird oder irgendwas in der Art, sondern eher, dass man darauf hofft, dass man nächste Saison einfach ein bisschen mehr Glück hat und vielleicht auch einfach besser aussieht, selbst wenn man das vielleicht dann nicht tun wird.
Ich glaube auf jeden Fall, sie bleiben die Nummer 1 am Lake Michigan.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Wir haben ja über Miami schon gesprochen, deswegen nur kurz am Rande. Hast du die Aussagen von Pat Riley über Jimmy Butler gesehen eigentlich?
Ja, habe ich gesehen.
Schon ganz interessant.
Ganz interessant, ja.
Dass er die Schnauze halten soll, letztendlich, wenn er nicht spielt. Ja. dass sie über so Max-Extension und so, dass sie da noch nicht drüber gesprochen haben, aber dass man sowas natürlich nur macht, wenn die Leute dann auch spielen und so. Und
ja, genau.
Das klang schon ein bisschen krass. Also das mal gucken, was es dann im Endeffekt bedeutet.
Leicht genervt,
ja.
Der gute Patrick.
Ja. Ich meine, Jimmy Butler, so geil er als Spieler ist, hat halt auch ein bisschen die Tendenz, dass er irgendwann bei seinen Teams nicht mehr so richtig, also dass vielleicht doch ein kleines bisschen schwierig untereinander wird. Von daher mal gucken, was da so passiert, aber ich nur ganz interessant, weil Pat Riley mit seinen, ich glaube, 79 Jahren scheißt sich jetzt halt auch nicht unbedingt darauf, ob irgendjemand das dann, ob irgendjemandem das sauer aufstößt, was er da dann sagt.
Ja. Ja, Butler hat vorher auch gesagt, ne, also dass sowohl Miami als auch, nicht so, so Boston und.
Und die Knicks.
Und die Knicks wären schon im Urlaub, wenn er fit wäre.
Oder genau.
Ja.
Wie auch immer das funktioniert hätte aus seiner Sicht, aber ist auch egal.
Bei Miami wäre es ja kein Problem gewesen und er wäre aber nebenher auch noch ein bisschen, hätte er seinem Kumpel Joel nochmal ausgeholfen.
Ach so, ja gut, klar, stimmt, das wäre natürlich
ja
auch keinen Sinn ergeben, aber das macht ja auch nichts.
Aber es muss ja auch keinen, ja. War ja auch nur bei der Formel 1, als er das gesagt hat.
Ist es so?
Ich glaube, er hat es am Rande dieses, der war doch Rennen in Miami. Ich glaube, da irgendwie.
Weißt du was, sowas erreicht mich nicht. Sagt mir nichts.
Ja, siehst du. Kennst du nicht?
Ich fahr lieber Fahrrad.
Ich auch.
Weil ich mir das auch nicht im Fernsehen angucke.
Ja, du bist kein Tour de France-Anhänger.
Nee. Ja.
Ich auch nicht. Ich habe das zu Schulzeiten, habe ich es immer, dann nicht heimkam, habe ich es mal angemacht und dann habe ich ein Mittagsschläfchen gehalten.
Das war für mich eine Zeit lang mit manchen Wintersportgeschichten so das Ding, wenn ich von Nachtschichten nach Hause gekommen bin, weil das ja dann auch immer, also so im Winter läuft es ja auf den so ARD und ZDF auch gerne mal von 10 bis 18 Uhr durchgängig und dann einfach den Fernseher anmachen, dazu sanft einschlummern. Ja. Dafür ist eigentlich ganz nice. Aber nee, also Rennsportarten haben mich noch nie gekickt, jemals.
Nee? Nee. Ich war tatsächlich mal ein relativ großer Formel 1-Fan, ist aber auch lang her. Da habe ich gern geguckt. Ich habe früher allen Sport eigentlich gern geguckt.
Du bist ein Generalist, oder was?
Ja, schon so ein bisschen. Schon so ein bisschen. Immer vorzugsweise Fußball und Basketball, aber schon auch alles andere so außenrum. Und jetzt
bin ich raus.
Jetzt eigentlich fast nur noch Fußball und Basketball. Tennis habe ich immer, also Grand Slam war schon immer geil auch.
Das habe ich tatsächlich früher auch, als ich noch Zeit für sowas hatte, ja. Habe ich auch unfassbar viel Tennis geguckt.
So mal 5 Stunden Nadal, Federer war schon geil.
Ja. Und dann sich währenddessen darüber aufgeregt, wie wir die 5 Stunden lang wie Josh Hart sich bewegen und man selber einfach nur faul auf der Couch rumhängt.
Ja. Ja.
Traum.
Weil ich hab übrigens einmal Public Viewing Tennis Wimbledon Finale gemacht. Das war geil.
Okay.
Ja, aber als wir noch in London gewohnt haben, da war halt ein Straßenfest an dem Tag.
Na gut, das ergibt Sinn. Dachte ich, in München.
Nein. Aber da haben sie halt auf der Großleinwand kam es halt. Und da war bestes Wetter. Und dann saßen wir da alle draußen auf der Straße.
Habt euch die Erdbeeren durch die Nasen reingezogen.
Haben uns die Erdbeeren durch die Nasen reingezogen. Dazu ein bisschen, was trinkt man immer? Pimps oder Lillé. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Bier getrunken. Egal. Auf jeden Fall musste ich dabei zusehen, wie Roger Federer der Wimbledon-Sieg durch die Finger glitt. Und Djokovic gewann. Aber es war trotzdem sehr cool. War ein cooler Nachmittag.
Nice. Freut mich.
Haben wir das auch. Ne?
Ja, gut, dass wir das auch noch geklärt haben.
Haben wir das auch geklärt. Und dann bleibt eigentlich nur noch der Dank an euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr ab sofort öfter dabei sein wollen, weil ihr zum ersten Mal zugehört habt, kein Problem. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube. Ihr könnt uns überall zuhören, abonnieren. Ihr könnt uns folgen bei X, ihr könnt uns folgen bei Instagram und ihr könnt auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/korpiger Podcast, korpiger mit. Richtig. Dort gibt's gerade während der Playoffs extra Content und das als Dank an all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Natürlich auch verbal hier der Dank nochmal. Vielen Dank. Und jetzt schauen wir mal Richtung Wochenende, was da so passiert. Ob Jokic eine Antwort einfällt, ob Murray besser spielt, ob die Serie bald durch ist und natürlich auch alles andere, was so passiert. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen!
Präsentiert von Tipico Sportwetten.